Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Ja, hallo. Ja, du kennst ja meine Einstellung dazu. Wir haben nach 11 Mahlzeit, ja?
Mahlzeit.
Genau,
okay.
Nicht so dein Ding, aber...
Nein.
Nicht so dein Ding, aber meins. Mahlzeit.
Ja.
Oder wie war es? Ein herzliches Willkommen.
Auch das. Ja. Jetzt ist meine Laune schon wieder auf dem Tiefpunkt angekommen, nachdem du mehrmals hintereinander Mahlzeit gesagt hast.
Ja, sorry. Ich verkneife mir es nochmal.
Hat sich das schon wieder auf einem Tiefpunkt eingependelt, das Ganze. Okay, aber da muss ich durch.
Da musst du jetzt wirklich durch, ja.
Aber je mehr Leute wissen, dass ich den Ausdruck Mahlzeit oder die Begrüßungsformel Mahlzeit nicht mag, je mehr Leute wenden dann diese Begrüßungsformel auch noch an. Das ist ganz, ganz blöd, dass ich das dann auch immer noch so erzähle. Das machen die dann, um mich extra zu ärgern.
Ja, wir schneiden das in Post einfach raus.
Nee, hier wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Außer wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Das machen wir öfter mal, aber sonst wird hier nichts geschnitten.
Ja. Genau, aufgeschnitten, weggeschnitten.
Aufgeschnitten oder weggeschmissen. Es gibt so einen Podcast, da gibt es ein Spiel A oder B und da gibt es eine Frage, aufgeschnitten oder wegschmeißen oder aufschneiden oder wegschmeißen. Und mit der Frage weiß keiner, was anzufangen, so richtig. Es gibt da immer Nachfragen zu, was damit gemeint ist. Aber es wird nicht erläutert, was damit gemeint ist.
Jo.
Ich sehe schon, den Podcast wirst du wahrscheinlich nicht hören. Nee, sonst hättest du genau gewusst, in welchem Podcast das.
Mein Gott, wir reden ja ab und zu mal über Podcasts im Allgemeinen und ja auch über die deutsche Podcast-Szene.
Ja.
Du kannst da heute keinen Überblick mehr haben.
Nein.
Die Zeiten sind vorbei.
Das ist richtig.
Früher hat man ja auch noch gerne, ach, wie hieß dann nochmal dieser automatisierte Feed mit den Podcast-Veröffentlichungen. Der das ins Internet hinausgeschrieben hat.
Du meinst die Hörsuppe?
Genau, die Hörsuppe. Ja. Da konnte man ja noch einigermaßen vernünftig folgen, aber vergiss es mittlerweile.
Das war aber auch schon damals nur ein gewisser Teil von dem, was dem Herausgeber interessiert hat. Also er hat ja nur das repräsentiert in der Bubble, wo er auch unterwegs war oder wo seine Interessensgebiete waren im Großen und Ganzen. Mhm. Schon damals war das so eine gewisse Bubble, wo er unterwegs war.
Ja, aber mittlerweile, das ist ja.
Aber so mittlerweile gibt es ja so viele Bubbeln, Bubbles ohne Ende. Ja,
auch das. Aber generell, wie gesagt, das Angebot ist ja mittlerweile so groß geworden.
Ja.
Da noch irgendwie, außer man konzentriert sich wirklich so auf ein paar Genres, ja, oder seine eigene Nische, in der man unterwegs ist oder so. Das ist ja so unübersichtlich geworden.
Und was mich
aber das Angebot ist halt so groß einfach geworden.
Und was mich immer so stark irritiert, das ist auch die Wahrnehmung der jeweiligen Podcaster, die erst vor ein paar Jahren in diese Podcast-Szene eingestiegen sind, die Wahrnehmung innerhalb der Szene oder wie sie die Podcast-Szene wahrnehmen. Ja, wir sind ja jetzt bei der zweiten großen Podcast-Welle dabei. Und da dachte ich nur, Junge, sag mal, wo bist du unterwegs? Das ist mindestens die 7. oder 8. Welle, wo wir im Podcast-Bereich unterwegs sind. Wenn ich überlege, wo es so richtig losging, 2005, 2006, da fing es an, dass die Podcast-Geschichte so halbwegs an Traktion gewonnen hat. Und er sprach da von Zeiten 2015, 2016. Da war das schon alles in meinen Augen mehr oder weniger kalter Kaffee. Also ganz kurios, wie so die Wahrnehmung ist. Und die gehen dann auch fest davon aus, dass das so stimmt, was die erzählen. Und das sind teilweise vernünftige, gestandene Journalisten, die so solchen Mist erzählen. Entweder haben sie nicht vernünftig recherchiert oder das ist wirklich denen ihre Wahrnehmung zur deutschen Podcast-Szene. Ganz kurios.
Ja, die Frage ist ja einmal, seit wann beschäftigt man sich mit dem Thema? Wie alt ist man? Was hat man privat vielleicht schon mitgekriegt? Was kommt über den Beruf? Wie gesagt, auch in welchem Bereich ist man einfach unterwegs? Und dann auch wieder ganz klar, wir haben zwar auch schon eine deutsche Podcast-Szene, die ein paar oder die etliche Jahre zurückgeht, aber da war halt die Wahrnehmung außerhalb der Bubble, ja, außerhalb dieses Bereichs, ja, Computerinteressierter, halt sehr klein, ja. Das ist erst über die Jahre gewachsen, beziehungsweise richtig Mainstream ist der Podcast ja noch nicht so lange, ja, alle gerade im Vergleich gesehen zu der Zeit, wo es Podcasts auch in Deutschland schon gibt, ja.
Ja.
Und wenn man mal guckt, wie lange es Podcasts schon gibt, ja, und wir sind ja auch schon ein paar Jahre dabei, aber wie gesagt, es fing ja davor schon an, gerade im englischsprachigen Raum, wenn man mal guckt, wie alt da manche Formate mittlerweile sind, wie die angefangen haben, wie die ihre RSS-Feeds am Anfang noch selbst gestrickt haben. Klar, wie gesagt, das ist natürlich dann, das hat nicht jeder so in dem Umfeld mitgeregt, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht so unser Alter erreicht hat. Da wird es da ein bisschen schwierig, aber wenn man interessiert ist an dem Thema und dann auch mal guckt, ja, und vor allem dann ja alleine mal schon Rückschlüsse zieht von so einer fortgeführten Episodendurchnummerierung, ja, und ein Format hat, was vielleicht dann, wie wir ja, wöchentlich erscheint. Und es gibt ja einige deutsche Podcasts, die da mittlerweile in einem hohen dreistelligen Bereich unterwegs sind. Mhm. Dann kann man da ja mal zurückrechnen, wie viele Jahre das schon läuft. Ja.
Das ist richtig. Nein, aber das Problem, was ich daran sehe, wenn solche Journalisten sowas erzählen und verbreiten und mit einer gewissen Hörerzahl, die Leute glauben das dann logischerweise auch und die kriegen ein ganz falsches Bild von der Podcast-Szene. Das ist das Problem, was ich daran sehe.
Ja, für viele ist es halt noch ein relativ frisches und junges Medium. Und das kriege ich ja auch mit, wenn ich mich privat mit Leuten unterhalte und das Thema halt aufkommt aus irgendeinem Grund. Ja, ich spreche es ja meistens nicht an. Ich gehe ja auch nicht mit hausieren, dass ich jetzt, wie gesagt, mit oder dass wir einen Podcast machen. Ja, aber wenn das Thema drauf kommt, wie gesagt, und dann ja, hier muss man gucken, ja, und das und Format und seit und ich so, sorry, aber wie gesagt, alleine ich ja schon oder wir ja diese 10 Jahre. Ja, das sind ja länger, aber.
Wir sind bald 13 Jahre.
Genau. Diese Jahre, plus die vor uns ja noch da waren,
ja,
beziehungsweise mit uns angefangen haben, die kurz nach uns, alle kurz in Anführungszeichen kamen, das ist schon ein bisschen mehr als nur 2 bis 3 Jahre, ja. Und, auch nicht erst, wie gesagt, dass es halt jetzt einem breiteren Publikum bekannt wurde, das ist auch schon länger als diese 2 bis 3 Jahre. Wobei da halt wieder die Diskussion anfängt, und das haben wir ja auch regelmäßig. Ich denke mal, wirklich angekommen da draußen ist es ja halt mit so Formaten oder mit so Persönlichkeiten wie, mein Gott, die Geissens, ja, wie eine Frau Brot, ja, die mit ihrer Zielgruppe da auf einmal einen Podcast produziert.
Ja,
oder halt diese ganzen anderen Sternchen, die gerade auch von Produktionsfirmen angesprochen werden, willst du ja nicht mit uns, oder wir würden gerne mit dir einen Podcast machen. Das ist, denke ich mal, eine Sache, gerade auch, weil dann auf RTL auf einmal ein Werbespot läuft für den Podcast, ja,
ja.
Dass das halt einfach, wie gesagt, ein bisschen, oder dass da die Wahrnehmung quasi dann halt draußen generiert wurde.
Ja.
Oh, was ist denn bitte ein Podcast?
Genau.
Ja. Und klar, wie gesagt, für diese Hörerschaft, ja, definitiv. Aber ich denke schon, dass es einigen, oder dass es generell schon bekannter ist. Klar, dass es jetzt so weit zurückgeht, ja, guck dir mal alleine an, wie lange ein Tipp Pritlaff schon dabei ist. Ja, wir hatten es eben, der Holgi zum Beispiel.
Ja.
Nur mal 2 zu nennen. Bits und so, ja, können wir auch mal ansprechen. Die sind ja auch schon wirklich lange dabei mit ihren Formaten, beziehungsweise mit ihren Multiformaten zum Teil ja auch. Die gerade mit dem ein oder anderen Format, denke ich mal, auch über die Bubble hinaus bekannt sind.
Ja, das ist richtig. Aber leider haben sie heute nicht mehr die Bedeutung, die sie früher einmal hatten, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, das bringt aber einfach die Zeit mit sich.
Das bringt die Zeit mit sich, ja. Das ist so.
Und die Frage ist ja auch, inwieweit will man sich der Zeit halt anpassen?
Mhm.
Inwieweit will man es halt kommerzialisieren? Das ist ja auch wieder das andere Thema. Gerade da auch wieder das Beispiel Amerika. Es gibt sehr viele, gerade auch im Tech-Bereich gibt es einige sehr, sehr erfolgreiche Formate, die auch mit mehreren Podcasts am Start sind. So quasi so ein Podcast-Network oder halt, wie gesagt, ein Studio quasi mit, keine Ahnung, 5, 10 ja, Podcasts, die sie produzieren, und zwar wöchentlich, teilweise ja auch mit einem täglichen Format am Start sind, da auch auf YouTube unterwegs sind mit Videos dazu etc., die da wirklich einen Sender aufgebaut haben, ja, man muss es dann auch wirklich so nennen, die einen Sender aufgebaut haben,
ja,
damit ihr Geld auch verdienen, die das zum Beruf gemacht haben, die da unterwegs sind, die aber, wie gesagt, seit, keine Ahnung, gefühlt seit Anfang an halt dabei sind, und da halt gewachsen sind. Das muss nicht jedem gefallen, ja, wenn man quasi dann das so kommerzialisiert, beziehungsweise ja, Kommerz ist halt so ein, vielleicht auch der falsche Begriff, aber die ihr Hobby quasi so zum Beruf machen konnten, um da nicht nur selbst davon leben zu können, sondern halt, wie gesagt, diesen Sender einfach aufzubauen. Und das ist halt etwas, was 2, 3 in Deutschland auch versucht haben. Aber keiner meiner Meinung nach da wirklich was erreicht hat, wo man sagen kann, es geht auch nur annähernd in diese Richtung.
Ja, naja, gut, du hast natürlich auch einen eingeschränkten Kreis der Leute, die es hören können. Sprich Deutschland.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch dem Englischen einfach geschuldet.
Genau.
Englisch, mein Gott, da kannst du rund um den Globus. Ja,
ja, Reichweite.
Da kannst du machen. Und ja. Das schränkt halt, wie gesagt, wenn du Deutsch podcastest, schränkt das halt doch schon sehr, sehr ein, weil du im Prinzip den Dachbereich hast, plus dann nochmal so verstreut vielleicht ein paar, die dann deutschen Podcast noch hören.
Ja.
Es gibt, klar gibt es auch Podcast-Netzwerke hier in Deutschland, es gibt auch Podcast-Produzenten hier in Deutschland.
Ja.
Da gibt es ja gerade dieses eine Beispiel mit seinen Formaten und den Prominenten, mit denen sie zusammenarbeiten. Aber das ist noch sehr überschaubar.
Es ist in Deutschland noch sehr überschaubar und das liegt auch daran, dass wir uns generell in Deutschland mit einem Thema sehr schwer getan haben und uns teilweise immer noch sehr schwer mit tun. Das ist das Problem der Werbeakzeptanz. Und das fing ja bei uns ganz früh an, dass diese ganze Bubble, diese ganze urtypische Bubble der Podcast-Szene sich in Deutschland damit sehr schwer getan hat, Werbepartner in die Podcasts reinzulassen. Das war immer im deutschsprachigen Raum immer sehr stark behaftet mit Abneigung aus der urtypischen Podcast-Szene heraus. Und das hat sich ein bisschen geändert, aber das ist in den Staaten gang und gäbe, dass die ihre Podcasts ab einer gewissen Audience kommerzialisieren, Advertising reinbringen etc. Das ist das Problem, denke ich, warum wir in Deutschland, oder eines der Probleme, warum viele Dinge in Deutschland nicht so gewachsen sind, wie sie hätten wachsen können. Das sehe ich als eines der großen Probleme an. Meine Meinung dazu.
Es gab halt so die Meinung, gerade bei, sagen wir mal, den ersten oder den traditionellen Podcastern oder die auch das Podcast in Deutschland im Prinzip mitbegründet haben, ja, immer die Einstellung, beziehungsweise, ja, was heißt die Einstellung, aber so, es muss auch ohne gehen, beziehungsweise Werbung ist böse.
Ja.
Das hat man auch immer ab und zu mal gehört, ja, und dann holst du den und dann kannst du nicht mehr so frei podcasten und das ist ja auch immer die Frage, wie man es macht, mit wem man zusammenarbeitet und wie ist die, ja, vor allem mit wem arbeitet man zusammen?
Ja,
ich denke, da hat sich auch die letzten Jahre viel getan. Auch in den Köpfen der Hörern ist da halt viel passiert. Von daher denke ich mal, ist man da mittlerweile offener als Podcaster, beziehungsweise als,
mittlerweile, als ja.
Produzent auch.
Ja.
Aber generell ist es, denke ich mal, immer noch so ein etwas schwieriges Thema, ja.
So ist es.
Wobei da aktuell ja auch wieder viel passiert. Ja, gerade in dem Bereich mit automatisierter Werbung, beziehungsweise ja auch das Angebot von Agenturen, den ganzen Part Werbung für dich als Podcaster zu übernehmen,
ja.
Da passiert ja auch sehr viel.
Da kann man drüber diskutieren, ob das eine angenehme
kann
Art
man,
der Werbung
muss man.
Ist. Ich persönlich finde so diese Native Advertising-Geschichte angenehmer, wenn es der Host selber einspricht. Mhm. Ist natürlich einfacher, einfach die Werbung reinzuschalten und das automatisiert ablaufen zu lassen. Auch von der Messbarkeit her ist es für den Werbetreibenden wesentlich angenehmer und einfacher, das Ganze, weil da gewisse Messalgorithmen hintersitzen, hinter der ganzen Geschichte, und man es besser erfassen kann. Und man möchte natürlich genaue Daten haben, gerade im Marketing möchte man das natürlich, auch wenn es im Marketing immer noch nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte oder wie man es gerne wollte. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass der Werbetreibende den größtmöglichen Benefit rausholen möchte. Kann ich natürlich ganz klar verstehen. Bloß ist noch eine Gratwanderung zwischen Nervigkeit, gehe ich meinen Hörern auf den Sack mit Werbung, oder versuche ich so den goldenen Mittelweg zu finden. Das ist auch ganz schwierig.
Ne? Ja, okay, ein Problem ist halt immer die Häufigkeit der Werbung innerhalb eines Formats.
Genau.
Dann der Content der Werbung innerhalb eines Formats, passt es überhaupt oder ist es was komplett anderes? Erreichst du überhaupt die Zielgruppe oder passt die Werbung zu deiner Zielgruppe als Podcast? Wie gesagt, die Häufigkeit ist nochmal so ein Ding. Ja. Ist es eine, sind es zwei, ja, sind es drei, vier, fünf, ja, je nachdem. Ja. Gerade auch im Verhältnis zu der Länge der Sendung oder des Podcasts, auch nochmal so ein Thema. Plus dann nochmal, was ich ganz schlimm finde, ist automatisierte Werbung.
Ja, das ist
ich habe das Thema in der Vergangenheit auch schon angesprochen. Ja. Wenn ich einen amerikanischen Podcast höre und dann mittendrin einen deutschen Werbespot eingespielt kriege, weil ich bin ja in Deutschland.
Ja.
Und der Auslieferer hat festgestellt, oh, meine IP ist eine deutsche IP. Und wir arbeiten ja hier mit diesem Netzwerk zusammen und wir haben hier die deutschen Werbepartner, ja, mit vorproduzierten Inhalten, die wir hier automatisiert einpflegen können. Freunde, sorry, aber das ist so, also für mich ist es schlimm, du hörst einen amerikanischen Podcast und mittendrin wird auf einmal, vor allem ja auch, wie gesagt, noch nicht mal gezielt, ja, jetzt kommen wir zur Werbung, beziehungsweise piep, 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 ja, sondern einfach fupp, ringgeschnitten, Peng aus, nach 5 Minuten, 20 Sekunden kriegst du eine deutsche Werbung um die Ohren gehauen. Mhm. Und ich finde das so schlimm.
Aber eines ist sicher, du bist dann sehr aufmerksam in dem Moment. Weil du
ich bin so aufmerksam, dass ich entweder jetzt versuche zu skippen,
ja
oder aber zum nächsten Podcast springe, ja, weil es mich nervt. Mhm. Und das ist ja im Prinzip auch nicht Sinn und Zweck, ja, von dieser Werbung.
Das nervt mich auch. Gott sei Dank habe ich, glaube ich, keinen Podcast bei mir in der Abo-Liste, wo das vorkommt, weil ich kaum ausländische oder englisch oder nicht deutschsprachige Podcasts höre, sagen wir es mal so. Da habe ich echt Glück. Was mich aber nervt, was mich persönlich nervt, aber das ist ja auch wirklich nur mein persönliches Empfinden, wenn ein Podcast über Jahre lang oder über Monate lang den gleichen Werbepartner hat und immer wieder den gleichen Scheiß erzählt. Irgendwann weiß man das Ganze und kennt man das Produkt. Das nervt. Wobei,
da habe ich jetzt echt weniger ein Problem.
Oh, das geht mir so auf die Klötze. Da sieht man dann wirklich, dass der Podcast sich nicht Mühe gibt, mal etwas Farbe in sein Werbespektrum reinzubringen oder die Podcaster an sich und sich einfach sagen, okay, ja, läuft doch, die buchen die Folgen, machen wir, okay. Aber da wird dann auch irgendwo nicht an die Hörer gedacht, irgendwo mal was Neues zu erzählen, neue Produkte vorzustellen, neue Werbepartner zu präsentieren. Das geht mir persönlich auf die Nerven. Weil ich möchte halt Werbung mit einem Mehrwert haben, wo ich irgendwas Neues über das Produkt erfahre und auch nicht jedes Mal den gleichen Werbespot hören. Und deswegen haben wir auch nicht so viel Werbepartner drin. Wir könnten es uns auch einfach machen und könnten sagen, okay, wir machen jetzt 12 Monate Werbung für irgendeinen VPN-Anbieter. Da gibt es genug Anbieter, die man sich da ins Boot holen kann. Aber ich gehe dann davon aus, dass das unsere Hörer nervt. Wenn ich jetzt jedes Mal das Gleiche erzähle, jedes Mal erzähle, wie toll dieser VPN-Anbieter ist, das nervt. Das kann man 4-5 Mal machen und dann ist aber auch gut.
Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders, gerade wenn man halt langfristig mit jemandem zusammenarbeitet, irgendwann gehen einfach die Themen oder die Themen, beziehungsweise die Sachen auch aus, über die man reden kann. Wir haben es ja in der Vergangenheit so gemacht, wenn wir gerade jemanden öfter drin haben, dass wir versuchen, da immer so andere Schwerpunkte oder andere Sachen anzusprechen. Nur
das war das
irgendwann auch schwierig.
Das war das Gleiche mit IPALAT. IPALAT hatten wir 12 Mal dabei und wir haben 12 andere Inhalte geliefert. Die Spots waren jedes Mal anders gestaltet. Und somit haben wir uns die Mühe gemacht, jedes Mal einen anderen Aspekt oder einen anderen Punkt der Firma zu präsentieren.
Ja, aber wie gesagt, wenn man da gerade am Anfang vielleicht noch so einen Sponsor mal kurz nennt oder so, habe ich gar kein Problem mit.
Naja, okay.
Das kann von mir aus auch hier über 52 Folgen im Jahr dasselbe sein. Solange da keiner irgendwie eine halbe Stunde sich immer über dasselbe auslässt. Null Problem.
Ja, ich glaube, wenn die Zahlen stimmen würden, würde ich auch 52 Mal über das Gleiche sprechen. Da muss die Zahl aber schon stimmen, die letztendlich auf der Rechnung steht oder die Rechnung, die ich dann stellen darf.
Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Nee, aber wie gesagt, gerade wenn es vielleicht nur so ein kurzer Hinweis ist oder sowas.
Ja, ein kurzer Hinweis. Aber wenn dann noch ausgeufert darüber gesprochen wird. Eine halbe Stunde ist schwierig, aber ja.
Da würde mir dann auch als Podcaster dann irgendwann, würde ich sagen, oh sorry, jetzt haben wir aber so irgendwo ein Ding erreicht, ja, wo das geht so nicht, ja. Aber ja, wie gesagt, es kommt halt immer drauf an. Und wie gesagt, so Kleinigkeit oder so kleinere Sachen, warum nicht, ja.
Ja, gut, aber da ist ja die Toleranzschwelle bei jedem anders, ne? Das ist so.
Ja, vor allem, wenn du zum Einstieg jemanden hast, mein Gott, wenn du das, je nach jede Sendung hast, wird wahrscheinlich dann der ein oder andere dann sowieso schon einstehen haben. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum einige Podcast-Player diese Funktion haben. Ja, du kannst ja teilweise einstellen, ab wann
der
Podcast erst anfangen soll zu spielen. Ja, und da kannst du ja hier die ersten 20 Sekunden überspringen oder so immer automatisch. Ist auch nicht so schön für den Werbetreibenden wieder. Ja. Aber, mein Gott, das kommt halt auch wieder davon, ja, weil es einige wieder maßlos übertrieben haben.
So ist es.
Das ist halt immer ein Geben und Nehmen. Ja.
So ist es.
Wir sagen das ja immer wieder. Ja. Ab und zu haben wir mal einen Werbepartner einfach mit drin. Ja. Der passt dann in der Regel auch. Da haben wir auch was dazu zu sagen. Haben vielleicht auch private Erfahrung damit und können da deswegen auch entsprechend rangehen an das Thema. Und wie gesagt, auch nicht jedes Mal. Ja. Und von daher, denke ich mal, ist das schon so ein Mittengrund vielleicht noch nicht, weil da könnte auch noch was gehen. Ja,
oh,
falls da irgendjemand zuhört gerade oder noch dabei ist, der eventuell über sich mit dem Thema beschäftigt, mal Podcast-Werbung schalten zu wollen, kann er gerne mit Tobi da Kontakt aufnehmen. Wenn es zu uns passt, sind wir da immer offen. Da kann man über alles reden. Ja, wie wir das alles geht, nichts muss. Und wie gesagt, wenn da einer zuhört, kann er sich gerne melden, wenn es für beide Seiten passt, warum nicht?
Ja, das muss halt für beide Seiten passen und das ist das große Problem. Ja. Wir bekommen relativ, ich will jetzt nicht sagen viele Anfragen, aber einige Anfragen und es passt halt oft nicht, was wir halt nicht bewerben wollen oder aus moralischen Gründen nicht bewerben können.
Ja, oder wo können, man dann einfach. Oder wo man einfach vielleicht dann, wo es vielleicht passen könnte, aber man vielleicht doch nicht so ganz zusammenkommt oder so.
Ja, klar.
Und dann, wie gesagt, ist es vielleicht wirklich besser, wenn man dann sagt, okay, dann lassen wir einfach die Zusammenarbeit. Aber das handhaben wir ja auch bei den Gadgets so.
Genau.
Auch wenn du 99% aktuell machst, ja, der ganzen Gadget-Reviews. Wir haben da auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, wenn etwas einfach scheiße ist, dann wird es gar nicht angesprochen.
Das ist korrekt, weil es bringt nichts, ein Produkt dann negativ dastehen zu lassen, auch wenn es negativ ist, aber das lasse ich dann halt lieber. Dann sage ich, komm, behalte es, schickst du zurück oder Muster, die sowieso nicht angefragt worden sind und mir einfach so zugeschickt werden, die gucke ich mir zwar an, aber wenn ich schon merke, das ist Schrott, dann werde ich das auch nicht besprechen und ich werde es dann auch nicht zurückschicken, weil ich sehe es dann nicht ein, wenn mir jemand unaufgefordert was zusendet, dann noch Porto zu investieren und das zurückzuschicken. Das lasse ich dann. Halt unaufgeforderte Testmuster werden halt dem Recycling zugeführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach einer gewissen Zeit. Es sei denn, sie sind wirklich so gut, dass ich sie gebrauchen kann, dann werde ich aber auch drüber sprechen. Ja.
Ja.
So genau. Ist das.
So, genug Smalltalk für den Anfang.
Das war ja schon sehr viel Smalltalk, das war ja schon.
Ja, aber ja, mein Gott, aber das gehört halt bei uns dazu.
Das ist so.
Genau. Ab und zu kommt das mal vor.
Ab und zu ist ab und zu gut.
Gut, so,
lass uns mit einem Elektromobilitätsthema einsteigen. Und ich könnte mal einen Spoiler ablassen und wir werden auch mit einem Elektromobilitätsthema aus der Sendung rausgehen. So viel kann ich schon sagen. Ja, ein kurzes Thema. Die Firma FunMove ist jetzt wieder am Start, verkaufstechnisch am Start. Sie haben jetzt ihren Online-Shop wieder ins Leben gerufen und reaktiviert. Das S5 und das A5 ist jetzt wieder zu beziehen über die Webseite. Und mich hat da schon wieder so ein Spruch so richtig getriggert. Sie haben genauso beschissen angefangen, wie sie aufgehört haben, mit einer absoluten Selbstüberschätzung ihrer eigenen Marke. Das hat sich entweder haben sie ihren Marketingchef behalten oder die neuen Besitzer sind genauso größenwahnsinnig im Kopf unterwegs. Da steht doch glatt auf der ersten Seite branchenführende E-Bikes. In was für einer Welt leben die eigentlich? Sie haben ihre zwei Fahrräder jetzt gerade wieder reaktiviert, haben ihren Kram gerade wieder am Markt und maßen sich an, auf ihre Webseite zu schreiben, branchenführende E-Bikes. Leute, geht's noch? Könnt ihr nicht mal ein bisschen kleinere Brötchen backen? Ihr seid gerade aus einer Insolvenz wieder auferstanden oder übernommen worden von einem anderen Unternehmen und haut solche Sprüche raus? Bleibt doch mal ein bisschen auf dem Boden. Was soll der Scheiß? Also, wo ich das gelesen habe, hatte ich echt Puls. Das hat mich so getriggert. Also, es gibt ja wenig Dinge, die mich im Leben triggern, aber also das hat mich so nervös gemacht. Man muss
dann nur mit dem richtigen Selbst, mit der richtigen Selbstanschätzung halt an den Start gehen. Ne?
Ja, aber das ist doch Selbstbewusstsein und maßlose Überschätzung, das sind ja nun wirklich zwei Paar Schuhe. Man kann seine Produkte selbstbewusst und sollte sie auch selbstbewusst darstellen, weil man ja zu dem Produkt, was man entwickelt hat, auch stehen sollte, ganz klar, richtig. Aber man kann doch hier nicht von einer Branchenführung sprechen, wo man gerade erst wieder aus einer Übernahme, in eine Insolvenz herausgekommen ist. Die können ja gar nicht die Branche anführen und sie haben sie in der Vergangenheit auch bei weitem nicht angeführt. Bei weitem nicht. Das ist ein Fahrrad, was in einer gewissen Nische unterwegs war und auch seine Fangruppe und seine Fanbase hatte, aber es hat mit Branchenführung nach meiner Meinung nichts zu tun. Oh, also das ist schon das nächste Aufregerthema.
Was spielen sie halt an? Ja.
Ja.
Ist es die App? Ist es das Design? Ist es ich weiß es halt nicht, ja.
Ja, aber die fangen genauso beschissen an, wie sie aufgehört haben. Der alte CEO war schon hat schon richtig Matsch in der Birne gehabt. Und was sie da jetzt schreiben, das ist genauso so ein Mist.
Ja, Matsch kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall backen sie noch dieselben Brötchen anscheinend.
Ja. So ist es. Und wenn das so weitergeht, naja, okay. Sorry.
Man kann ihnen ja nur das Beste wünschen. Ich hoffe, sie haben aus den Fehlern ihrer Vorgänger gelernt.
Scheinbar nicht. Scheinbar nicht.
Könnte man so sehen, ja. Mal gucken, wie es sich halt jetzt entwickelt, ja, weil der Markt ist hart umkämpft, ja. Auch wenn sie natürlich mit ihrem Design da schon ein bisschen außen vor sind und da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ja auch gefunden haben, auch mit der App und der Integration. Man muss halt gucken, ob das wirklich ausreicht, um dann auch entsprechend Stückzahlen verkaufen zu können. Ja.
Ja. Und gerade bei der Vorgeschichte wäre ich als Konsument sehr vorsichtig, mir
das
so ein Fahrzeug, so ein E-Bike zu kaufen, muss ich sagen.
Ja, das macht es nicht einfacher, aber wie gesagt, vielleicht finden sie ja den Dreh, ja, und können da was reißen am Markt. Wobei, wie gesagt, der Konkurrenzdruck ist da auch so groß.
Der Konkurrenzdruck ist groß, aber gerade auch Fahrräder, die ähnliche Ansätze oder Konkurrenten, die den Ansatz kopiert haben. Da gibt es ja eine Menge, die in dem gleichen Bereich unterwegs sind. Ne?
Ich würde noch nicht mal unbedingt jetzt kopieren unterstellen. Es ist einfach die Richtung, in die es geht. Ja, wir sehen es ja bei den wirklich bei PKW, sehen wir es ja eindeutig, ja, seit Jahren, wohin die Reise geht. Jetzt mit den E-Bikes, wollte ich sagen, mit den E-Fahrzeugen ja genauso. Da ist abzusehen, beziehungsweise man sieht ja, wie ähnlich da entwickelt wird, was auf den Markt kommt. Und die Entwicklung haben wir sehr rasant ja auch die letzten Jahre im E-Bike-Bereich gesehen. Und das ist mit die Wege, die du dich halt zum Wettbewerb halt abgrenzen kannst, ist halt Design. Ja, und da muss man sagen, Van Move fährt da wirklich ein eigenes Ding.
Ja.
Und natürlich mit den Funktionen, die du halt bei deinem Rad halt anbietest. Und da muss man halt mal gucken, ob sie da, wie gesagt, genug bieten einfach.
Das muss man sehen. Aber wie gesagt, diese Ansätze werden ja auch schon bei anderen Fahrradherstellern umgesetzt. Also was dem ja sehr ähnlich kommt, ist ja die Marke Carboy. Carboy hat ja ähnliche Ansätze, vom Design her auch sehr ähnliche Ansätze. Und von dem ganzen Drumherum, app-technisch, sind die Ansätze ja fast identisch. Fast identisch. Also das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, was Van Move im Moment am Start hat. Aber okay, wir werden das beobachten, was Neues oder nicht Neues von Van Move kommt. Im Moment sind es ja mehr oder weniger die alten Modelle. Die wurden an den ein oder anderen Stellen ein wenig upgedatet, etwas aktualisiert. Aber grundlegend neue Modelle habe ich im Moment da noch nicht gesehen. Wäre ja auch verwunderlich, wenn sie jetzt in dieser Zeit von der Insolvenz bis zur Übernahme, hatten sie ja keine Zeit, da irgendwas Neues zu entwickeln, logischerweise. Ist ja verständlich. Ich bin gespannt. Gut, haben wir das Thema auch abgehakt und ich habe mir mal Luft gemacht zu dem Thema. So, es gibt Neues zu den kommenden iPad Pro Modellen und zu den iPad Air Modellen. Da hat jetzt Mark Gurman gesagt, dass er sagen kann, dass ab dem 6. Mai, da soll es losgehen. Ja gut, ab dem 6. Mai, das kann ja letztendlich alles heißen. Aber er geht davon aus, dass es die erste Mai-Hälfte sein wird. Liegt nach meiner Meinung auf der Hand, weil alles, was über die erste Mai-Hälfte hinausgeht, kommt ja schon wieder verdächtig nah an die WWDC, weil die kommt ja schon am 10. Juni und ich denke, da sollte es nicht zu nah an der WWDC dran sein, damit natürlich auch noch genügend Platz ist, über die Produkte zu berichten, über die Produkte zu sprechen, das Ganze in der Presse breit zu treten. Und man geht davon aus, dass es nur ein Pressemitteilungs-Event in Anführungsstrichen wird, falls man da von einem Event reden kann, da werden dann halt verschiedene Pressemitteilungen rausgehauen. Spricht natürlich auch dafür, dass es jetzt nicht so ein extrem großes Update sein wird. Wahrscheinlich, wie wir ja schon alle gesagt haben, der M3-Chip kommt da rein und so weiter und so fort. Es gibt jetzt auch Hinweise in iOS 17.4, also in der 17.5, Entschuldigung, in der Beta iOS 17.5. Da wird bestätigt, dass es sich um OLED-Panels handeln wird, zumindest in den Pro-Modellen. Das hat es ergeben, wo man die Bildschirmfirmware ausgelesen hat für die Displays und da konnte man genau dran sehen, dass es zumindest bei den Pro-Modellen OLED-Panels sein werden. Gut, das wurde ja auch schon seit Monaten spekuliert. Davon ist jetzt auch auszugehen. Zumindest, wenn man das auch aus der Bildschirmsoftware herauslesen kann. Zu dem Pencil, da haben wir letzte Woche auch schon über neue Gesten gesprochen. In der letzten Sendung hatten wir nur über die Squeeze-Geste gesprochen, also über die Quetsch-Geste, aber die Geste soll wahrscheinlich mehrere Modis haben, sprich einmal Long-Squeeze und einmal Double-Squeeze. Also man soll drei verschiedene Quetsch-Gesten zur Verfügung haben. Ich bin gespannt, wie das dann letztendlich aussehen wird und wie gut die Sensoren ansprechen, die dort verbaut sind. Wie stark man das Ding wirklich quetschen muss. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Aber mit Sensoren.
Nicht für mich jetzt unbedingt, aber ja.
Mit Sensoren kann man ja heutzutage sehr viel machen. Das ist ja nicht das Problem. Weil im Pencil 2 ist ja auch ein Sensor verbaut, aber das ist ja halt nur diese Tap-Geste, die man hat, das Ding anzutappen und nicht zu drücken. Das werden ja dann wahrscheinlich zwei verschiedene Sensoren sein und wahrscheinlich wird dann nur ein Sensor im Pencil 3 verbaut sein, halt dieser Quetsch-Sensor, der diese Squeeze-Geste erfassen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass dann verschiedene Sensoren verbaut sind. Das könnte ja dann auch zu Verwirrung bei den Kunden führen, wenn man jetzt verschiedene Sensoren hat und verschiedene Arten hat, die Aktionen halt auszulösen. Man könnte natürlich auf diese Tap-Geschichte eine andere Aktion legen als auf diesen Squeeze oder auf diesen Quetsch-Sensor. Keine Ahnung, ob das alles unterzubringen ist in so einem kleinen Pencil. Ich gehe davon aus, dass da nur ein Sensor verbaut sein wird. Aber das wird uns dann Apple hoffentlich zeigen.
Ja.
So, es gibt auch neue Informationen zur Apple Watch Display Technologie, nachdem ja wohl mehr oder weniger klar geworden ist, dass das Micro-LED-Projekt gestorben ist. Da gab es ja auch mehrere Aussagen zu. Von verschiedenen Quellen heraus gab es diese Aussagen oder aus verschiedenen Quellen heraus. Und mehr oder weniger kann man davon ausgehen, dass Micro-LED erstmal unmittelbar und auf mittelfristige Sicht hin gestorben ist. Und nun gibt es neue Informationen, dass LG wohl in einer gewissen neuen LTPO-OLED-Technologie ganz große Sprünge gemacht hat im Entwicklungsbereich. Also LTPO ist ja kein neuer Standard, aber wird permanent weiterentwickelt, was halt die Akkulaufzeit beanlangt. Und da hat wohl LG ganz neue Dinge am Start. Und da arbeitet LG in Kooperation mit Apple an einem neuen, extrem stromsparenden Display. Und das ist ja gerade bei einer Apple Watch extrem wichtig. Ich meine, generell ist Stromsparen wichtig, aber bei einer Apple Watch halt noch wesentlich mehr als bei anderen Geräten. Und da sieht es so aus, dass wohl LG der Erste sein wird, der diese Technologie einbauen wird oder der diese Displays bauen wird für die Apple Watch und zum späteren Zeitpunkt dann Samsung mit gleicher Technologie oder mit gleicher weiterentwickelten LTPO-OLED-Technologie einsteigen wird. Kleiner Knackpunkt bei der Geschichte, die Produktion ist derzeit noch sehr aufwendig und das bedeutet, dass wohl auch erst diese Technologie in der, wie es im Moment die Gerüchteküche halt zusammenbraut, sage ich mal, zuerst in der Apple Watch Ultra etabliert werden soll und dann zum späteren Zeitpunkt in andere Apple Watch Klassen heruntertropfen wird oder in andere Apple Watch Modelle heruntertropfen wird. Aber das ist ja ein sehr bewährtes Mittel bei Apple, das so zu etablieren oder eine Produkttechnologie so zu etablieren. Ich bin gespannt. Heute haben wir echt wenig Themen drin. Das wird eine kurze Sendung.
Hatte ich da nicht jetzt die Woche gerade irgendwie ein Gerücht gelesen, dass Apple und Samsung Probleme haben, was die Preisgestaltung der Displays betrifft, die Samsung an Apple liefert? Wollte Samsung da nicht mehr Geld haben und Apple hat gesagt, ihr kriegt nicht mehr?
Das war auch eine Überschrift. Da gab es eine Überschrift, aber ich ehrlicherweise habe ich mir das nicht genau durchgelesen, muss ich sagen. Es ist an mir vorbeigegangen.
Weil danach, ich habe nämlich nur bei einem Artikel da was gelesen und danach hieß es ja dann wieder hier, Samsung profitiert oder macht Milliardenumsätze mit Apple, gerade auch im Displaybereich für die 15, 14er etc. Und ich so, was ist es denn jetzt? gerade, ja, man muss ja immer gucken, ja, egal wie böse sich oder wie schlecht zu sprechen aufeinander Apple und Samsung sind, was jetzt wirklich Teile betrifft für die iPhone-Produktion, haben sie da nach wie vor ja eine recht gute Zusammenarbeit und profitieren da gegenseitig davon. Da kann man dann auch wieder sagen, was man will, ja. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass Apple da kein großer oder das gerne anders machen würde, aber da ja, Samsung einfach die besseren oder einfach die richtigen Produkte halt liefert, ja. gerade auch was Qualität und Mengen betrifft. Die haben ja schon öfter mal versucht, auch mit LG mal noch jemanden reinzuholen. Mhm. Sie haben andere Hersteller noch angefragt, beziehungsweise Testläufe gemacht, ja, wo es dann entweder einfach an den erwarteten Mengen gescheitert ist oder an der Qualität der Produkte. Mhm. Da sieht man mal, wie schwierig das einfach ist in dem Bereich.
Ja.
Ja, gerade auch in Panels, ja, mein Gott, wie viele Player gibt es denn am Markt, die wirklich OLED-Panels in dem Maße produzieren können, ja, um unter anderem auch jemanden wie Apple, ja, mit den Stückzahlen überhaupt liefern zu können. Das sind ja im Prinzip Samsung und in dem Konsumerbereich dann LG und das war's, ja.
Ja.
Da wird's echt schwierig, ja. Und man sagt ja auch immer, warum baut Apple nicht die eigenen Displays? Ich bin nach wie vor überzeugt, sie würden gerne.
Ja, klar würden
sie das sie entwickeln gerne. Zusammen ja. mit Herstellern an Displaytechnik. Sie investieren in Hersteller, ja. Von daher, ja, das ist halt ein schwieriges Thema, ja. Ich denke, wenn Apple wollte, würden sie es ähnlich machen wie mit den Chips.
Mhm.
Aber ich denke, da haben sie bis jetzt noch nicht so die Veranlassung gesehen. Oder sind sie nicht so unter Druck wie jetzt damals einfach mit den Intel-Chips.
Ja, bei Intel waren sie halt von einem Hersteller abhängig. Und bei den Displays können sie es halt auf zumindest auf zwei große verteilen.
Ja,
und sie haben ja versucht, wie gesagt, mit BOE ja. noch einen anderen Partner reinzuholen, genau. aber BOE ist ja leider nicht in der Lage, diese Qualität abzubilden, die Apple verlangt. Und BOE hat es ja leider immer wieder verkackt und nie geschafft, den gleichen Qualitätslevel zu erreichen wie Samsung oder wie LG. Selbst LG ist nicht auf dem Qualitätslevel mhm. unterwegs wie Samsung. In einigen Bereichen schon. Angeblich soll es jetzt bei diesem Apple Watch LTPO OLED Panel sein, dass LG mal voraus ist, aber das ist auch schon sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist Samsung immer weitaus weiter vorne als LG. Ja.
Ja, gerade man hat in der Vergangenheit immer gehört, ja, gerade in so diesem kleinen, also in dem Smartphone Display Bereich wäre Samsung besser, ja, als LG. Und je größer die Panels werden, ja, umso besser würde die Qualität von LG werden. Im Endeffekt schneiden sie es ja aus demselben Ding raus, ja. Von daher, ich bin da jetzt technisch gerade bei den Displays nicht so im Thema drinne, dass ich da das so nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, die Aussage war früher immer Samsung, ja, gerade im Smartphone-Display-Bereich im Prinzip immer noch unschlagbar. Und je größer die Panels werden, ja, umso besser wird halt die Qualität bei LG. Aber mein Gott, ob das immer noch so ist, ja.
Also so ganz tief im Display-Thema oder im Panel-Thema bin ich auch nicht. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Mhm. Umsonst gibt es nicht da Spezialisten wie Mr. Ross Young, der sich nur um Display-Technologien kümmert, im Hauptsächlichen nur um diese Display-Technik kümmert und da wirklich tief informiert ist und auch eine gute Connection hat zu den ganzen Lieferketten. Da könnte man im Endeffekt einen eigenen Podcast drüber machen, nur über Panels, über Technologien, über Marktführung oder Nicht-Marktführung. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Naja, ich bin gespannt, wie es dann weiterhin aussehen wird bei der Apple Watch. Weil man erwartet ja mit der Apple Watch 10, die ja mehr oder weniger vor der Tür steht, erwartet man ja einen großen Paukenschlag an Innovationen. Zumindest hört man das aus der Kundschaft heraus. Ob Apple das auch so sieht, das ist eine ganz andere Geschichte.
Aber jetzt überleg doch mal, wir sind jetzt mittlerweile beim iPhone 15, bei der Apple Watch 10 und ich kann mich bei beiden Produkten noch sehr gut an den Produktlaunch erinnern. Und wie viele Jahre wir da jetzt eigentlich schon die Produkte am Markt haben, wie die sich entwickelt haben. Okay, klar, kann man sagen, ja,
ja.
Die Innovationen werden jetzt immer schwieriger beziehungsweise weniger und wir haben ein zu Ende entwickeltes Produkt jetzt mittlerweile oder ein Stadium erreicht, wo das Produkt eigentlich weitgehend fertig entwickelt ist und da nur noch so Kleinigkeiten sich tun. Aber Freunde, ey, so viele Jahre schon.
Das iPhone 6 wird demnächst 10 Jahre alt. Habe ich heute gelesen in ja. einer Überschrift. Ja, muss man sich mal überlegen. Naja, das iPhone 6. Lang, lang ist's her.
Das ist echt lange her, ja, ja. Aber das S, das nee, S6S.
6S.
Plus war das da noch? Plus hießen die damals noch, oder?
Es gab Plus-Geräte, gibt es ja mittlerweile wieder, gab es aber damals auch, ja, ja. Mhm.
Das liegt bei mir noch im Schrank, klar, es wird nicht mehr benutzt, aber das liegt bei mir noch im Schrank, ja.
Ja, die Plus-Geräte. Ich hatte auch ein 6 Plus, nicht das S Plus, ich hatte das 6 Plus, ja. Lange benutzt. Ja, von dem Gerät bin ich dann auf das 10er umgestiegen. Ich habe da auch ganz viel ausgelassen, ganz viele Generationen ausgelassen.
Ja, muss man gut, das ist so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass das 6S, ich habe es ja an meine Frau abgegeben dann. Die hatte das auch noch lange im Einsatz, ja. War da eigentlich sehr zufrieden damit, bis sie dann das Display geschrottet hat. Ja,
ja gut, das ist dann persönliches Pech.
Ja. Aber auch da würde ich sagen, die Geräte sind so viel besser geworden, was die Haltbarkeit betrifft. Wenn ich alleine überlege, wie gesagt, da beim 6er Display mal kaputt oder die anderen Macken bei den Geräten damals und wie oft mir das aktuelle 13er, das 10er ja auch schon, aber auch das 13er, dass es überhaupt noch so lebt, ja, ist schon, also da ist auch schon viel passiert, ja.
Aber du hast eine Hülle drum, oder?
Ich habe eine Hülle, allerdings nur diese, sag mal.
Rückseitenhülle oder ein Bumper.
Genau, ja, genau, ja, okay, diese Dinge halt. Ja. Ja, mittlerweile halt MagSafe-kompatibel, damit es das neue Auto hat ja hier so ein Induktionsladeding da im Auto drinne, ja, das, und die alte Hülle war ja nicht MagSafe-kompatibel, deswegen jetzt eine neue, aber das, ja, ich habe halt nur einen Displayschutz drauf, aber jetzt keine, nicht so ein, wie nennt sich die Dinge, so ein Wallet oder sowas, oder diese ganzen, diese Komplett-Cases, ja, sowas, weil die tragen mir zu sehr auf, weil ich sie ja immer in der Hosentasche mitbringe.
Ja, ja, klar, ja. Gut. Dann gibt es Neuigkeiten, zum M4-Chip. Naja, viel hat Mark Gurman da nicht zugesagt.
Ja, bitte. Kleinen Augenblick gerade mal, wo du gerade M4 sagst, weil wir hatten es ja vorhin von den iPads und dass der M3 da wahrscheinlich reinkommt.
Ja.
Haben wir von dem Snapdragon X Elite, der M-Killer sein soll, haben wir da schon was draußen? Nee, noch nicht, oder?
Microsoft hat da große Töne gespuckt,
genau, und was anzukündigen. Aber wir haben sonst noch nichts draußen, was jetzt in Stückzahlen irgendwo auf dem Markt wäre.
Ich glaube, Lenovo hat da was am Start, so viel wie ich weiß.
Ja, aber jetzt wirklich so Massen und da haben wir, glaube ich, noch nichts gesehen, oder?
Ich glaube, Halbwissen. Ich beobachte das nicht so konkret, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich habe nur gelesen, den habe ich aber auch nur so quer gelesen, den Artikel, dass Microsoft ja so ganz groß auf die Kacke gehauen hat, den M3-Killer am Start zu haben. Also vom Gerät her gesehen, also das MacBook Air wollen sie da stark mit attackieren. Das war so die Quintessenz aus dem Artikel heraus. Ne?
Ich würde es mir wünschen und Microsoft hat sich ja jetzt auch wieder dazu committed, halt mit ARM und sie wollen da jetzt richtig den Push machen. Ich würde mir wünschen, sie würden es tun.
Konkurrenz belebt das Geschäft auf jeden Fall.
Genau, ja. Dass Microsoft sich da zusammen mit Qualcomm und hoffentlich auch anderen, also nicht nur Qualcomm, aber dass sie sich da jetzt wirklich 100% hinter ARM stellen. Weil wenn sie wieder so eine halbgare Sache durchziehen, wie damals mit den ersten mit den Windows
Mobile
Tablets. Ja. Genau, mit Windows RT.
Ja.
Und dann auch vor Jahren mit den ersten Surface auf ARM basierend. Mhm. Wenn sie sich wirklich wieder so eine Nummer leisten, dann ist in dem Bereich ARM tot.
In dem Bereich dann auf jeden Fall, ja.
Weil sie müssen jetzt wirklich hingehen, wenn sie das so haben wollen und gerade im Mobilbereich, und da zählen ja Laptops auch dazu, gerade im Mobilbereich könnte die Hardware da so viel davon profitieren, auch wenn du sagst, ja klar, bei Intel und die meiste Power und ja, aber es geht ja dann auch um Wärmeentwicklung und Energieeffizienz. Gerade in dem Bereich, ja, kann ARM so weit die Nase vorhaben, dass ja wirklich, wie gesagt, nicht nur der Endnutzer mit seinen Windows-Laptops profitieren kann, sondern generell ja der ganze Markt, weil auch die Konkurrenz zu Intel einfach wieder da ist. Oder dann wie gesagt, da entsprechend vorhanden wäre, dass Intel ja auch wieder in dem Bereich entsprechend Gas geben muss. Und klar sind sie da entwickeln und da hat sich viel getan bei Intel. Und da kommt ja auch noch ein, oder es ist einiges angekündigt, das ist ja auch wieder die Problematik mit Intel. Wann wird es dann wirklich da sein und werden die Versprechen, diese gerade im Mobilbereich machen, auch einzuhalten sein? Aber wie gesagt, da gerade auch, wie gesagt, von mir aus auch gerne günstiger gegen die MacBooks, alle die Airs, positioniert, von mir aus sehr gerne. Da ein wirklich preisgünstiges, super funktionierendes, ja, ARM-System und auch entsprechend supported von, was Windows betrifft, ja, und auch das, die ganzen Programme, ja, das ganze Ökosystem drumherum, ja, weil dann wäre auch, gerade was die Preisgestaltung betrifft, Apple nochmal unter Druck, in dem Bereich was zu machen, weil momentan auch gerade mit dem MacBook Air, wo hast du denn bitte in dem Bereich, was jetzt, wie gesagt, Leistung, Laufzeit und Hitzeentwicklung betrifft, beziehungsweise Fanless, wo hast denn du da was wirklich Vergleichbares im Windows-Bereich? Da gibt's vereinzelt Geräte, aber sorry, am Ende des Tages ja, hast du da auch wieder Äpfel und Birnen, ja. Da würde ich mir echt wünschen, dass da entsprechend was Vernünftiges einfach kommt von Qualcomm und Microsoft. Von mir aus auch, wie gesagt, ein Surface, ja, was ja auch so wie die Pixel so ein Nischendasein im Prinzip hat. Klar, siehst du im Business-Umfeld auch mal, gerade was jetzt die Tablets oder die Kombigeräte betrifft, siehst du einiges, ja. Aber Consumer draußen ist es halt noch, ist es eigentlich fast so ein Pixel-Dasein, ja. Und von daher, wie gesagt, wenn da was käme, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Gerne.
Und die Hardware ist ja ansonsten, also auch von der Anmutung und von der Qualität her, immer sehr gut gewesen. Mhm. Also diese Microsoft-Hardware ist durchaus sehr interessant, finde ich. Ich habe ein paar Mal so einen Surface-Laptop in der Hand gehabt. Sehr hochwertig, sehr hochwertig. Auch wenn sie teilweise bei einigen Materialwahlen etwas daneben gegriffen haben, dann haben sie da so eine stoffbezogene Tastatur. Genau. Das ist alles ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Wenn das Ding neu ist, wunderschön, alles ganz toll. Aber wenn man mit dem Ding arbeitet, ist es sehr schnell speckig und hat eine sehr schlunzige Ansicht sozusagen oder sieht dann sehr benutzt aus. Also die Materialwahl ist jetzt nicht ganz glücklich gewesen. Aber okay, das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber gerade, wie gesagt, diese, vor allem, was ich mir wünschen würde, ist, wenn dann wirklich, wie gesagt, diese 2.1, ja, die Pro 9 oder so, die Serie, die ja im Prinzip ein Windows-Tablet ist, ja, dass man damit auch vielleicht ein bisschen Druck auf Apple kriegen würde im Bereich aufs iPad Pro. Weil du hast ein vollwertiges Windows, ja, auf dem Surface, ja, du hast ein Tablet, was du zusammen mit deiner Folio-Tastatur im Prinzip dann wie ein Laptop nutzen kannst. Hast aber ein vollwertiges Windows auf deinem Bildschirm im Prinzip laufen mit Touch-Funktionen und kannst da deine ganzen Business-Anwendungen nutzen, ohne, wie gesagt, spezielle Lösungen haben zu müssen. Und wie gesagt, gerade im Business-Umfeld ist es halt voll ein Thema, ja. Alleine schon, um da ein bisschen Druck auf die iPads, ja, auszuüben, würde ich mir wünschen, dass da in dem Bereich halt, wie gesagt, eine vernünftige ARM-Maschine einfach da wäre.
Also softwaretechnisch auf jeden Fall haben sie die Möglichkeit, iPadOS sehr stark attackieren zu können, weil iPadOS ist halt iPadOS, da müssen wir uns jetzt nicht noch drüber auslassen, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass die Software der Hardware absolut nicht gerecht wird. Und da könnte Microsoft, denke ich, leicht ansetzen, Apple zu attackieren, softwaretechnisch. Und wenn sie dann noch einen ordentlichen Chip da reinsetzen, ordentlichen ARM-Chip da reinsetzen, denke ich, sind da einige Ansatzpunkte, wo man Apple doch angreifen könnte. Ob das dann Erfolg hat oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen.
Ja, die Frage ist halt, wie gut wäre halt die Emulation von Nicht-ARM-Software? Unter ARM Windows, weil da verspricht ja Microsoft im Moment auch das, wie sagt man das, vom Himmel,
das Blaue vom Himmel.
Das Blaue vom Himmel, genau. und sagt hier, wesentlich besser als Rosetta, wobei ja. Inwieweit wird Rosetta heute noch benötigt, ja, das ist eine andere Frage, mittlerweile hast du ja, oder ist ja fast die ganze Software schon angepasst an ARM, beziehungsweise an Apple Silicon, wo läuft da, okay, die ein oder andere Anwendung wird es noch geben, gerade wenn du im Spiele-Hack-Bereich unterwegs bist, ja, klar mit Rosetta, ja, aber wie gesagt, da versprechen sie ja wirklich das Blaue vom Himmel, da bin ich echt mal gespannt. Aber wenn das so passt, ja, was sie da sagen, also ich würde es ihnen wünschen, weil wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, und wir können uns da wirklich wünschen, dass da auch von der Chipseite, also wie gesagt, nicht nur Software, aber auch gerade von der Chipseite da mit dem X-Elite, genau, da halt auch ein bisschen Druck kommt und da Apple entsprechend weiterhin dann auch an ihren Chips weiterschraubt und da nicht irgendwo auch einen Stand erreicht, wo du dann wirklich nur so marginale Fortschritte siehst. Ja, man sieht es ja aktuell schon, ich denke nicht, dass es unbedingt jetzt dem nicht oder dem Fehlen von Konkurrenz geschuldet ist, aber dass man da halt, wie gesagt, entsprechend auch wieder ein bisschen mehr Entwicklung einfach sieht, was halt auch so die Leistungsfähigkeit betrifft. Ich hoffe nicht, dass sie da das Ende ihrer Möglichkeiten erreicht haben oder der ARM-Architektur erreicht haben. Da wird, denke ich mal, noch ein bisschen was gehen. Mhm. Deswegen auch, wie gesagt, gerade da, also Qualcomm, kann man da nur hoffen, dass sie da das liefern, ja, was sie versprochen haben. Aber da muss man mal abwarten, wann die ersten X-Elites wirklich dann auch in Massen draußen sind.
Ja.
Und ob sie da, oder wie viel unterschiedliche X-Elites-Versionen es dann einfach geben wird, ja.
An die ersten Benchmarks kann ich mich gar nicht mehr so konkret erinnern. Also damals hieß es ja der M2-Killer und die Benchmark-Ergebnisse waren nach meiner Meinung zwar sehr solide, aber haben nur in einigen wenigen Bereichen den Apple-Chip überholen können. Also so rosig sah das damals auch nicht aus. Ich weiß jetzt nicht.
Okay, die Entwicklung beim X-Elite ging ja auch weiter. Momentan sprechen sie ja von M3-Werten.
Ja, eben.
Bei dem X, alle bei den, ich weiß, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie viele Versionen wird es geben und ist das dann so eine Top-Version des X-Elites? Vor allem ist ja da wieder die Problematik, dass der trotz der ARM-Architektur stromhungriger ist als die M, als das Apple Silicon.
Ja.
Da muss man sowieso mal abwarten, inwieweit dann oder welche Batterielaufzeiten erreicht werden. Mhm. Inwieweit kannst du dann auch mit dieser M3-Performance, wenn es denn stimmt, ja, wie weit kannst du mit dieser M3-Performance oder kannst du die Fanless bringen? Das ist ja die Frage. Und wie sieht die Leistungsaufnahme einfach aus und damit dann auch die Hitzeentwicklung? Ja,
und
brauchst du keinen Lüfter? Wie stark musst du einbremsen? Ja, und auf welche Leistung kommst du dann wirklich am Schluss? Deswegen mal abwarten, wenn die ersten Consumer-Geräte auch dann wirklich auf alle verfügbar sein werden. Trotzdem nach wie vor spannend, auch wenn, wie gesagt, mein Gott, ich erwarte mir da keine M4-Performance.
Nein, ich erwarte auch nicht die Performance von einem M3 Pro oder M3 Max. Also ich gehe davon aus, dass sie höchstens die Standardversion attackieren können und auf Augenhöhe mit der Standardversion sein werden, also den ganz normalen M3. Und also
für mich wäre es schon ein Erfolg.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn sie wirklich einen Prozessor hätten oder zusammen auch mit Microsoft ein Gerät entwickeln können, was 100% eine Alternative, alle leistungstechnisch, hardwaretechnisch, eine Alternative sein könnte zu einem MacBook Air. Mhm. Das wäre für mich schon ein Erfolg. Ich denke, der Anspruch sollte sein, MacBook Pro.
Ja.
Aber ob sie das, wie gesagt, so aus dem Stegreif in Anführungszeichen noch hinkriegen, die andere Frage. Aber wie gesagt, wenn sie ein Gerät bringen würden, was leistungstechnisch auf MacBook Air Niveau liegt, wäre, denke ich mal, gerade im Bereich ARM und Windows ARM halt sehr gedient.
Das ist ja auch ein gutes Ziel, das MacBook Air zu attackieren, weil das Brot- und Butterprodukt von Apple ist. Ne? Das ist der Umsatzbringer im Mac-Bereich, das ist eines der weit verbreitetsten Apple-Produkte, also aus dem Mac-Bereich heraus gesehen. Und das ist auch ein gutes Ziel, dass man dieses Produkt attackieren möchte oder dieses Produkt adressiert, konkurrenztechnisch gesehen.
Ja, und vor allem, wenn du dann preislich noch ein bisschen drunter liegst, mein Gott, umso besser, ja.
So ist es.
So, so viel zu diesem kleinen Ausflug.
Ja. Gut, Mark Gurman hat sich zum M4-Chip geäußert. Er geht davon aus, immer wenn ich M3, M4 lese, dann muss ich automatisch an BMW denken. Aber okay, das ist eine andere Geschichte.
Ja, ich stelle mir vor, die hätten den der eine Version des M3s Competition genannt.
Ja. Oder M3 Touring, aber okay, das ist dann noch, okay. Das ist noch eine ganz andere Baustelle. Also M4 soll Ende 2024 kommen, also Ende diesen Jahres, und soll bereits dann in den ersten Macs ein Zuhause finden, logischerweise, wo auch sonst. Und das ist so die einzige Aussage zum Zeitplan, und der Zeitplan ist jetzt ja auch nicht großartig verwunderlich nach meiner Meinung. Und ganz stark soll die Neural Engine optimiert sein. Und die Neural Engine ist ja für KI gedacht, für das große Thema KI. Und Fokus soll, wie gesagt, in der ganzen M4-Linie auf das Thema KI, oder der Fokus soll auf dem Thema KI liegen. Ja, gut, verwundert mich jetzt nicht. Ist ja im Moment der Trend. Da geht ja alles hin. KI da, KI hier, alles ist KI. Und drum ist es auch nicht verwunderlich, dass die Neural Engine weiterentwickelt wird und dass da jetzt im Moment das Hauptaugenmerk drauf liegt. Ja, mehr konnte er dazu nicht sagen oder wollte nicht mehr dazu sagen. Vielleicht weiß er schon mehr und macht das dann wieder scheibchenweise, das Ganze, um sein Newsletter voll zu bekommen. So, der PC-Markt, der hat sich auch ganz interessant entwickelt. Er hat sich PC-technisch, also wenn wir jetzt von PCs ausgehen, wo kein macOS drauf installiert ist, hat er sich ganz stabil entwickelt. Die konnte etwas wachsen, aber Apple ist wohl der Gewinner. Apple konnte gegenüber dem ersten Quartal 2023 14,6% mehr Macs verkaufen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Nach Stückzahlen ist Apple auf dem vierten Platz. Das ist auch schon mal eine Hausnummer. Wenn man bedenkt, dass da so Volumenhersteller dabei sind wie Lenovo, Dell etc. und Apple nach wie vor, muss man so sagen, mit den Macs ein Nischendasein fristet, auch wenn die Nische nicht mehr so klein ist wie vor ein paar Jahren, aber Apple ist ein Hersteller von Nischenprodukten.
Man muss nach wie vor sagen, Apple ist iPhone.
Genau.
Von daher ist das schon...
Ne? Und die Steigerung von 14,6% ist schon herausragend. Also das ist schon eine Leistung. Im Gegensatz dazu ist der PC-Markt, glaube ich, 1,9% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist das schon ordentlich.
Ja, und vor allem, wenn man mal überlegt, die komplette Produktpalette ist mittlerweile auf ARM umgestellt.
Ja.
Ja, und wächst trotzdem, ja, obwohl Microsoft und Intel ja immer gesagt haben, ja, die einzige wahre das einzige wahre ist halt Intel und Windows.
Ja.
Und klar, der Markt draußen, ja, das Arbeitsumfeld, ja, ist Intel ein bisschen AMD, ja, und ist definitiv Windows, ja. Aber du hast hier mit Apple und Macs jemanden, der einzige Hersteller, der macOS verbaut oder ausliefert, ja, und ARMs zu 100% in seinen Rechnern drin hat,
ja,
und der dann solche Performance abliefert, ja,
ja.
Wo du auch wieder siehst, klar kannst du sagen, die Leute sind hier im Ökosystem gefangen, ja, und können da ja nicht raus, ja, und müssen deswegen Apple-Produkte kaufen. Ich glaube, dass lassen wir es mal dabei.
Naja, so mit diesem Ökosystem, da haben Sie schon einen wunden Punkt angesprochen, die Kritiker. Weil wenn ich jetzt mein ganzes Ökosystem umstellen müsste, meine ganzen Workflows umstellen müsste, da müsste ich mir auch schon stark überlegen, was setze ich für Software ein, was mache ich damit, was mache ich mit damit, weil da hängt ja so viel dran, angefangen beim Dokumentenmanagement, angefangen bei der Kalendergeschichte. Oh, also das ist ja so.
Ja, mein Gott, dein Scanner funktioniert auch mit Windows.
Ja, der Scanner ist ja das Gerät,
und
was die
Daten kannst du exportieren und kriegst du die auch unter Windows wieder eingelesen.
Aber Dokumentenmanagement-Software ist ja schon auch ein komplexes Thema. Man scannt ja nicht die Dokumente nur einfach rein und lässt sie dann auf der Maschine rumliegen. Das sind ja gewisse Arbeitsstrukturen, Arbeitsabläufe, die danach folgen, nach dem Erfassen der Daten.
Also meiner Meinung nach, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Vor allem, wenn du Geld drauf wirfst, ist es alles, alles halb so schlimm.
Es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt in diesem Ökosystem zu Hause ist, sich alles eingerichtet hat.
Ja, vor allem, wenn man sich wohlfühlt.
Warum wenn man sich dort wohlfühlt, warum sollte man dann halt wechseln? Und der Schritt ist halt komplex. Ne? Das ist so.
Aber ich kann mir morgen ein Android-Telefon kaufen und kann da entsprechend auch umziehen. Also
ja.
Wie gesagt, mit der Apple Watch sieht es anders aus. Aber ich habe ja keine.
Aber es ist schon schwieriger, ein Android-Gerät in ein eingefahrenes Apple-Ökosystem hineinzubekommen, als ein iPhone, logischerweise. Das liegt natürlich auf der Hand, klar. Aber es ist ein Fremdkörper im Ökosystem. Ganz klar. Auch wenn man das mit vielen Dingen realisieren kann. Aber es ist nicht so einfach. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ich sage ja auch immer, das sage ich schon seit zig Jahren, es würde mir leichter fallen, auf ein Android-Gerät umzusteigen, als wenn ich mir jetzt ein Windows-System kaufen müsste. Also ich habe kein Problem, mein iPhone abzugeben und mir jetzt ein Pixel oder ein S24 zu holen. Aber wenn mir einer meine ganze Mac-Infrastruktur ja wegnehmen würde, da hätte ich ein Riesenproblem mit. Weil ich wesentlich abhängiger von meinem aufgebauten Mac-Ökosystem bin, als ich von meinem iPhone bin. Oder von meinem iPhone-Ökosystem. Aber okay, da bin ich wahrscheinlich Exot. Gut.
Man muss ja gucken, du nutzt es ja nicht nur privat, sondern auch beruflich.
Ja,
und bist da seit Jahren unterwegs und kennst dich da auch sehr gut aus. Von daher ist das, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt privat mit deinem MacBook Air unterwegs bist. Ich wollte das Fass auch eigentlich gar nicht aufmachen. Das sollte eigentlich nur so eine kleine Spitze nebenbei sein. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, wo wir gerade herkamen.
Wir waren bei den Marktanteilen.
PC-Markt, genau.
PC-Markt.
Ich denke, dass es, also so Berichte sind Intel definitiv ein Dorn im...
Im Auge, ja.
Im Auge, genau. Mhm. Vielen Dank. Weil, wie gesagt, als jemanden, der, also als einziger Hersteller von diesen Geräten, also ist ja nicht so, dass du da hier fünf OEMs hast, die alle ihre Dinge da zusammenschrauben für jeden möglichen, sondern du hast einen Hersteller, und der steht auf diesem Platz, beziehungsweise ist der einzige mit so einem Wachstum.
Ja.
Und da fallen doch die ganzen Argumente oder kippen doch hinten weg, die du hast im Bereich auf Windows, Apps, Anwendungen, Arbeitsumfeld, Kompatibilität etc. Das fällt doch alles weg. Ja, und trotzdem ist der Mac am Wachsen. Auch ohne Windows auf ARM, ist er trotzdem am Wachsen. Wie gesagt, das muss doch Intel gerade nach dem Wechsel oder nach dem Wechsel auf Apple Silicon und eigenentwickelte Chips, muss das doch Intel so stören oder nach wie vor stören ohne Ende. Wenn das ein Experiment gewesen wäre und die wären jetzt hinten runtergefallen und keine wollte hier ein ARM-Mac kaufen, klar, Intel, wir haben es euch ja gesagt, wir wussten das vorher schon, aber du ziehst hier so ein Ding ab, nervt Intel doch ohne Ende.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe es ja jetzt im Bereich Bildung und Forschung oder Forschung und Lehre, wie man es auch nennen mag, wie stark dort jetzt versucht wird, ganz viele Bereiche von Windows auf macOS zu portieren oder besser gesagt von Intel auf Apple Silicon zu portieren, weil in vielen Bereichen ist es auch eines der Hauptgründe, die Effizienz und auch diese stromsparenden Chips einzusetzen. Und das rechnet sich schon, ob ich jetzt Mac Minis einsetze im großen Stil, die wesentlich weniger verbrauchen als jetzt die Konkurrenzprodukte von Intel. Das ist jetzt auf einen Rechner runtergebrochen nicht viel, klar, aber die Masse macht es ja dann. Und auch die enormen Handlingskosten, die dementsprechend ganz stark nach unten gehen. So ein Mac Mini zu handeln, gerade mit einer vernünftigen MDM-Lösung, ist wesentlich einfacher, wesentlich eleganter, als jetzt Windows-Systeme zu verwalten, zu managen. das zeigen ja auch viele Erhebungen bei anderen Firmen. Das ist jetzt ja nicht nur das ist jetzt exemplarisch ganz viele andere Firmen, die auf Mac umgestellt haben. Mhm. Da gab es ja auch genügend Berichte, genügend, wie gesagt, Erhebungen über diese ganze Situation, über die Supportkosten. Und wir reden ja nicht um ein paar tausend Euro, wir reden ja schon um richtig Geld, was da eingespart wird. Enorm viel Geld. Ja.
Ja.
Gut. Allerdings muss man auch dazu sagen, in vielen Bereichen kann man halt Apple-Produkte nicht einsetzen. Da sind sie halt nicht zu Hause, da funktioniert es halt nicht. Und dann sollte man sich auch der Situation ergeben und jetzt nicht die Brechstange ansetzen und jetzt unbedingt eine SAP-Lösung auf den Mac zu bringen oder jetzt unbedingt alles mit der Brechstange umzusetzen und da jetzt Macs einzusetzen. Das ist nicht immer hilfreich. Ja, Gewalt ist nicht immer eine Lösung.
Nein, das nicht, aber gerade auch im SAP-Bereich hat sich da auch
einiges. Da tut sich einiges. Es geht auch letztendlich, aber es ist nicht so einfach, als wenn man da jetzt eine Windows-Büchse hinstellt. Gut.
Ja, okay, da muss man mal abwarten auf HANA. Ich weiß ja, gar nicht, inwieweit das dann wieder.
Wie gesagt, der SAP-Bereich, da kann ich auch jetzt nicht so viel zu sagen, weil den betreue ich nicht universitätstechnisch. Das ist eine ganz andere Baustelle und auch ein ganz anderes, eine ganz andere Abteilung in Anführungsstrichen. Aber die sagen halt, dass es wesentlich einfacher ist, da Windows-Büchsen hinzustellen, als da jetzt eine Mac-Büchse hinzustellen. Und den Kollegen muss ich jetzt halt auch mal Glauben schenken. Gut. Das nächste kleine Thema, da wissen wir noch gar nicht so viel drüber und da hat sich Apple auch noch sehr bedeckt gehalten. Aber Apple möchte es jetzt zulassen, ab Herbst gebrauchte Ersatzteile für die iPhones einsetzen zu können. Also gebrauchte Ersatzteile für die Reparatur. Das bezieht sich jetzt nur auf gewisse iPhone-Generationen. Im Moment geht man davon aus, dass es die iPhone 15-Modelle sein werden. Könnte auch sein, dass es vielleicht noch eine Generation tiefer geht. Und man will jetzt die Aktivierungssperre auch dementsprechend auf die Komponenten ausweiten. Das bedeutet, man kann nur gebrauchte Komponenten einsetzen, also in Zukunft, man redet von Herbst, wenn die Komponenten auch oder wenn die Aktivierungssperre auch von den Komponenten heruntergenommen worden ist oder dementsprechend deaktiviert worden ist. Und warum dieser ganze Aufwand? Ganz klar, man möchte natürlich dem Ganzen vorbeugen, dass gestohlene iPhones als Ersatzteillager verwendet werden. Ist ja logisch, weil wenn jetzt irgendwo iPhones geklaut werden, sind sie als Ganzes zum größten Teil relativ unbrauchbar, aber als Ersatzteillager könnten sie halt sehr hilfreich sein und deswegen wollen sie halt diese Aktivierungssperre auch auf die Ersatzteile ausweiten, um es dann zu ermöglichen, diese Ersatzteile auch mit der deaktivierten Aktivierungssperre, dass man die dann halt dann auch verwenden kann, die Ersatzteile. Das ist so die Kerninformation, die wir bisher haben. Wie das dann genau funktionieren soll, da hat sich Apple noch nicht konkret zu geäußert. Ich denke, das wird nicht so einfach sein. Dieser ganze Prozess dann halt. Aber mal schauen. Interessant.
Ja, okay, so viel. Muss das Display aktiviert werden? Oder nur das Face-ID-Modul?
Im Moment ist ja die Aktivierungssperre noch nicht auf alle Komponenten ausgeweitet worden, sondern nur auf ganz wenige Komponenten. Und das wird dann in Zukunft sich verändern, so wie ich das herausgelesen habe.
Aber ja, ich habe es nicht ganz verstanden, was da wie wo. Deswegen, weil klar.
Es gibt ja Komponenten, die müssen ja dementsprechend mit gepairt werden. Und das muss man ja auch bei Apple machen.
Ja, das Thema hatten wir ja früher bei Touch ID, das haben wir bei Face ID.
Das gibt's ja immer noch.
Alles so genau. Genau, das sind alles Teile. Aber ich frage mich gerade, muss das Display aktiviert werden? Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwo mal einen Artikel gelesen.
Ich weiß es nicht. Also die Aussage, die aktuelle Aussage von Apple ist ja noch relativ dünn. Man weiß halt nur, dass man dem Missbrauch von gebrauchten Geräten vorbeugen will auf diese Art und Weise. Dass halt gestohlene Geräte nicht als Ersatzteillager so einfach verwendet werden können. Dass man dem Ganzen halt sicherstellen will, dass es ein legales Ersatzteillager ist, mehr oder weniger. Ja. Wie das dann aussehen wird, keine Ahnung.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, okay. Um welche Ersatzteile geht es denn? Es geht, denke ich mal, hauptsächlich um Display. Das ist ja mit so ein Thema.
Zum Beispiel.
Ja, das ginge auf jeden Fall. Akku.
Ja, ein gebrauchter Akku hat ja auch schon wieder so ein Geschmäckle, je nach Kondition vom Akku.
Wenn du so eine Palette neue Geräte klaust, das ist ein neuer Akku.
Ja, also du meinst wegen der Vorbeugung von kriminellen Lieferketten sozusagen oder von illegalen Lieferketten, ja, das stimmt.
Ja, oder wie du schon angesprochen hast, halt von geklauten, gerade da in dem Bereich, wie gesagt, wenn da irgendwo mal neue Geräte geklaut werden, vom LKW fallen oder wie auch immer, ja, das wäre schon eine Quelle für Ersatzteile. Da ist ja die Frage, inwieweit du da eventuell sogar einführen wolltest, weil aktuell geklaute Geräte kannst du ja anhand von der E-Mail etc. kannst du die ja sperren,
ja,
dass man sowas auf Seriennummern von Ersatzteilen ausweiten würde zum Beispiel.
Zum Beispiel, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Oh,
das ist auch wieder so ein Thema, das könnte natürlich auch schon wieder heißen, ja, klar will Apple jetzt Gebrauchtmarkt etc. Erlauben, nur wie willst du das dann, oder da käme das Thema Missbrauch und Sperren etc., da kämen wieder so Diskussionspunkte auf. Boah, da bin ich echt mal gespannt, wie die, oder was Apple dann da vorstellt, ja, wenn es dann soweit ist.
Eben, diesen genauen Prozess, den kennen wir alle noch nicht. Also, zumindest hat Apple sich da noch nicht so geäußert. Bis zum Herbst ist es natürlich auch noch ein bisschen hin. Und ich denke, ja, das wird ja auch,
immerhin,
ne? wird auch ein Feature sein, was dann halt in iOS 18 reinkommt, um halt eine Nachverfolgung zu haben der Komponenten, wo man halt nachschauen kann, innerhalb von deinem Betriebssystem, die und die Komponente, das und das und das und das, das wird halt damit gekoppelt sein, betriebssystemtechnisch. Deswegen erst im Herbst. Also das wird alles Hand in Hand gehen, das Ganze. Gut, wir werden sehen. Klingt auf jeden Fall interessant. Weil gewisse Dinge müssen ja nicht unbedingt recycelt werden, wenn sie noch funktionsfähig sind. So, das letzte Thema vor dem Gadget. Da ist mal wieder ein AirPower-Prototyp-Video aufgetaucht. Da sind ja schon so einige Prototyp-Videos unterwegs. Ganz interessant ist, dass die AirPower-Ladematte hier ausnahmsweise mal in schwarz gestaltet ist. Wie gesagt, es handelt sich hier um Prototypen. Man weiß halt nicht, ob die Produkte in schwarz und in weiß erschienen werden, wo auf den Markt gekommen werden. Aber man weiß halt, dass es einige Prototypen gibt, die im Moment unterwegs sind. Im Moment habe ich das Gefühl, dass immer mehr auftauchen. Aber hier ist es interessant, dass man das Gerät in Kombination mit einer Apple Watch sieht, mit einer Apple Watch Series 4. Normalerweise sieht man zu 99% solche Prototypen im Einsatz nur mit Smartphones, also mit einem iPhone. Und hier sieht man mal ein Video, wo eine Apple Watch Series 4 aufgeladen wird. Allerdings ein DVT-Modell. DVT bedeutet Design Validation Test, also ein Gerät kurz vor der Serie. Und interessant ist noch, dass hier auch angegeben wird, dass die Apple Watch extrem warm wird. Gut, wundert mich nicht, das ist ja eines der Hauptprobleme gewesen bei der AirPower-Ladeeinheit oder bei der AirPower-Ladematte, dass das alles sehr, sehr warm wird. Ja, das ist...
Das muss ich sagen, stört mich momentan, wenn ich das Auto, wenn ich mein iPhone im Auto liegen habe auf dieser Induktionsding, stört mich das auch. Also das Gerät wird auch sehr warm, also mein iPhone.
Das wird bei mir aber auch so. Also ist bei mir aber auch so. Also die Geräte werden auch relativ warm. Das,
wie gesagt, das stört mich auch.
Ja. Ist technologisch bedingt, sagen wir es mal so.
Ja, aber das wäre schon ein Grund, warum ich die vielleicht nicht weiter nutzen würde.
Ja, aber die Dinger sind ja sicherheitstechnisch abgenommen worden. Also klar,
nein, ich meine, weil wenn du steigst aus dem Auto aus, steckst du ja das Telefon in die Hosentasche.
Ach so, ja.
Im Winter mag es ja sehr angenehm sein.
Ja, klar, aber im Winter hast du einen Taschenwärmer, im Sommer ist es nicht so schön. Ja,
genau.
Ja, ja, gut.
Also das wäre schon ein Grund. Und natürlich, klar ist es schön, du hast eine Induktionsladeschale im Auto, ja, für dein Telefon und kannst es einfach nur hinlegen. Aber kein kabelloses Airplay, CarPlay.
Das haben,
doch wieder ein Kabel.
Das haben nicht alle Modelle, das ist leider so.
Ja, und wie gesagt, brauchst du doch wieder ein Kabel, dann brauche ich aber auch keine Induktionsladeschale im Auto.
Eigentlich nicht. Weil sobald du ein Kabel ansteckst, wird in der Regel auch das Gerät dann aufgeladen.
Dann hätten sie besser an der Ablagestelle für das Telefon unten hier von mir aus so ein kleines USB-C-Ladekabel, okay, ich habe noch Lightning, aber ein USB-C-Ladekabel rausgeführt, ja, wo du dein Telefon ransteckst und das war's, ja.
Ja.
Aber dann gut. Brauchst du kein weißes, ein Meter langes Kabel irgendwie in die Buchse rinfiedeln, ja, und hast es da im Auto rumliegen, sondern hättest da, keine Ahnung, ja, das kannst du ja so machen, dass du das hier 5-10 Zentimeter rausziehen kannst, je nachdem, wie klein oder groß dein Telefon ist.
Und du meinst wie so beim Staubsauger, so mit Rückholtechnik.
Ja, zum Beispiel.
Ja, okay. Das wäre eine Idee gewesen, aber auch ein bisschen rückständig. Ne? Heute macht man ja alles wireless oder man möchte ja den drahtlosen Weg.
Ja, aber
Weg
dann bitte gehen. Doch auch wireless CarPlay.
Genau, dann auch komplett den drahtlosen Weg.
Weil wenn, dann ziehst du doch ganz richtig durch. Richtig durch,
ja, ja. Das stimmt.
Und vor allem, sie bieten ja auch Android, wie heißt es nochmal?
Android Auto.
Ja doch, heißt es Android Auto?
Ich glaube schon, ja, ich verwechsel das auch
ich
immer.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Bieten sie ja auch an, aber wie gesagt, aber keine, nicht die kabellose Version, all das, das ist ja dann schon ein bisschen nervig, ja.
Ja, es wundert mich auch, dass es noch nicht bei allen Herstellern etabliert ist, sagen wir es mal so. Aber das ist auch, denke ich, ein Kostenproblem. Dieses CarPlay Wireless.
Wirklich?
Vermute ich mal. Also im Premium-Segment ist es...
Oder kostet es wieder mehr Lizenzgebühren an
Apple? Im Premium-Segment ist es weiter verbreitet als im Einstiegssegment, habe ich das Gefühl. Das kann mich jetzt auch täuschen. Keine Ahnung. Ich weiß es
ja, nicht. Ja, okay, das ist ja meistens so, dass diese Funktionen von oben nach unten dann durchtropfen.
Ja, klar.
Ich bin ja froh, dass mittlerweile CarPlay und auch Android Auto einen Status erreicht haben, dass die selbst in Kleinwagen fast zur Serienausstattung gehören. Je nachdem,
fast, klar,
die fangen dann auch bei 0 Euro irgendwo an.
Ja.
Und dann ist es halt wieder in irgendeinem Entertainment-Paket drin. Aber bei sehr vielen hast du es ja mittlerweile schon in einer gewissen Ausstattungsvariante einfach als Standard mit drin. Mhm. Und da bin ich echt ein Freund von, weil ich würde kein Auto mehr haben wollen ohne.
Mhm.
Muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn das Auto mit der Ausstattungsvariante eventuell mit Navigation kommt oder so, trotzdem will ich CarPlay haben.
Ja.
Das ist ja mehr als nur Navi. Also von daher, ja, passt. Klar, das ist auch schon wieder Luxus, kabellos etc. Nur wenn der Fahrzeughersteller, wie gesagt, eine kabellose Lademöglichkeit in deinem Auto anbietet.
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich.
Dann sollte da auch kabelloses CarPlay mit drin sein.
Ja, das ist so.
Weil sobald du das Kabel brauchst, hat sich diese Ladeschale erledigt.
Ich hab letztens eine Werbung gesehen für einen Hochdruckreiniger mit Akku. Habe ich mir auch überlegt, naja, wenn ich doch aber schon den langen Wasserschlauch dorthin ziehen muss, dann kann ich theoretisch doch auch den Stromanschluss dorthin ziehen. Also sprich das lange Stromkabel. Weil das muss also ja auch dorthin.
War das kein Kompakter mit eigenem Wassertank, sondern?
Das war ein richtiger. Es gab natürlich auch aus der Reihe einen mit Wassertank. Aber wie oft muss ich da das Wasser nachfüllen? Also, da hast du auch einen Wahnsinn.
Das ist halt die Frage, was du gerade vorhast, ja.
Ja, gut, wenn ich jetzt mein Fahrrad sauber machen will, dann könnte sein, dass ich damit weniger auskomme. Klar, aber wenn ich meinen Hochdruckreiniger anschmeiße, dann habe ich da schon mehr mit vor. Also, dann. Dann überlege ich mir auch meinen Reinigungsprozess, weil diese ganzen Aufbauarbeiten mache ich ja jetzt nicht, um jetzt mal zwei Gehwegplatten abzusprühen. Dann ist das schon so eine paar Stunden Aktion, sage ich jetzt mal. Naja, gut.
Klar kannst du auch wieder sagen, wenn ich mir eh den Schlauch ziehen muss, dann kann ich mir auch ein Stromkabel mit langziehen.
Ja.
Die andere Sache ist, ja, ich bin ja auch der Meinung, jedes Kabel im Prinzip oder Schlauch, den ich mir sparen kann, irgendwo hinzuziehen, ja, bin ich ein großer Freund von. Die Frage wäre dann eher, wenn ich stundenlang irgendwo was machen will mit dem Gerät, wie lange reicht der Akku?
So
brauche ich dann schon wieder 2 oder 3 Akkus. Und zumindest mal einen zweiten Akku, ja, und wenn der dann nicht zum Lieferumfang vielleicht gehört, oder ich von vornherein weiß, so wie ich arbeite, reichen mir selbst die 2 Akkus nicht. dann würde ich mich fragen, macht in dem Fall überhaupt Akku Sinn? Ja. Und dann kann ich mir, oder muss ich mir sowieso wieder ein Stromkabel ziehen, dann macht auch, wie gesagt, das Akkugerät keinen Sinn, ja. Aber ansonsten bin ich ein Freund, ja, wenn ich mir das Stromkabel sparen könnte und das passt von, ja, wie gesagt, von der Akkulaufzeit her, klar, gerne, warum nicht? Gerade Wasser und Strom ist ja auch immer so ein Thema, aber du bist ja von dem Strom eigentlich weg, wenn du am Arbeiten bist. Und mit deinem Hochdruckreiniger das Stromkabel durchsäbeln wirst du wahrscheinlich auch eher weniger.
Nein. Da musst du aber lange säbeln, da musst du auch schon ordentlichen Hochdruckreiniger haben, damit du mit deiner, mit deinem Wasserstrahl den Strom, das Stromkabel durchtrennen kannst.
Ja, du bist ja nicht mit einem Waterjet oder so am Arbeiten, ja.
Ja, so ist es.
Aber wobei ich muss sagen, ich arbeite ja seit Jahren, seit wirklich Jahren mit einer elektrischen Heckenschere. Und habe es nach diesen vielen Jahren das erste Mal geschafft, letztes Jahr, also nicht dieses, sondern letztes Jahr,
das Kabel durchzuziehen.
Das letzte Mal, ja, ich habe das Kabel zusammen mit der elektrischen Heckenschere, also dieses eine Kabel habe ich, so ein langes 30 Meter Stromkabel, habe ich mir damals zusammen mit der Heckenschere gekauft, ja, und letztes Jahr, ich habe keine Ahnung, ja, hau ich mir das Ding, also das Kabel in die Schneide rein. Und ich so, ich habe mich am ersten Moment gefragt, wieso ist der Strom weg? Und dann habe ich gesehen und ich so, ey, du hast noch nie, hast du diese Scheiße fabriziert. Noch nie. Und du machst das ja nicht zum ersten Mal.
Aber einmal jetzt, ist immer das erste Mal.
Ja, irgendwann ist immer das erste Mal.
So genau. Ist es.
Und ich so, what the fuck. Und ist so, na okay, jetzt hast du halt irgendwie ein paar Meter kürzeres Seil, weil das schmeißt du ja auch nicht weg, sondern das kannst du ja flicken.
Ja.
Das wird geflickt, dann fehlen halt 5 Meter oder was weiß ich, was das waren. Aber da habe ich auch gedacht, ey, es ist 1000 Mal ist nichts passiert.
Ja. Dann hat es Zoom gemacht.
Genau.
Das hat schon Klaus Lage gesungen.
Ja.
Von dem hat man auch lange nichts gehört. Aber okay. Das Thema
war doch jetzt gerade mit irgendeiner Techno-Version gerade von einem seiner
Titel. Nein, das war wer anders. Das war der andere.
Das war nicht Lage. Ja, stimmt.
Das war der Kollege aus Hannover. Jetzt habe ich den Namen nicht präsent.
Stimmt, aber es war nicht der Lage. Ja, du hast recht.
Der Kunze. Heinz-Rudolf Kunze.
Genau, das war der Heinz-Rudolf Kunze. Ja, damals auch sehr gerne verwechselt. Ja, das war auch mehr, was heißt verwechselt, aber es war immer so ein Gag mit Kunze und, jetzt fällt mir, und Lage, genauso wie damals immer so Grönemeyer und
Westernhagen.
Westernhagen, das war ja bei den Spuren auch immer so ein Running Gag. Stimmt, das war der Kunze, ja.
So ist es.
Wobei, da kann man ja auch halten davon, was man will, aber boah.
Och,
wenn es ankommt, das ist die Hauptsache.
Der Herr Kunze ist ein ganz netter Zeitgenosse, finde ich jetzt.
Ich meine die
Musik.
Neue Version von
der Techno-Version. Ja, er hat sich da ja Unterstützung geholt von einem DJ, der das ein bisschen aufgepeppt hat. So schlimm klingt es jetzt nicht.
Nee, weil viele, muss der Kunze jetzt sich da auch. Und mein Gott, wie gesagt, wenn die Leute da sind, die es hören wollen oder die es sich anhören, ist doch okay. Ja, mein Gott, lass den Mann doch machen.
Man muss es sich ja nicht anhören.
Genau. Ne? Das ist immer die Sache, die ich nicht verstehe. Dann hör doch. Oder dann ignorierst du doch oder wie gesagt, du musst dir es ja nicht runterladen, du musst es nicht kaufen, du musst es nicht streamen, dann lass es doch einfach. Du hast
es
einmal mitgekriegt.
Es ist ein Angebot, du kannst es wahrnehmen oder du kannst es lassen.
Ja.
Das ist so. Wenn es danach gehen würde, mein Gott, also naja, egal.
Ja, manche Sachen muss man nicht verstehen. Ja.
Nein, muss man nicht. Gut, dann lass uns doch über das Gadget der Woche sprechen.
Stimmt, das haben wir ja auch noch.
Das haben wir auch noch. Und das ist ein wenig komplexer ausgefallen und ist ein wenig größer ausgefallen, das Gadget der Woche. Und jetzt werden gleich einige sagen, oh Mann, auf den Zug ist der Tobi aber sehr spät aufgesprungen. ganz spät aufgesprungen. Und ich habe auch einen, denke ich, validen Grund dafür, warum ich so spät auf den Zug aufgesprungen bin. Aber worüber wollen wir überhaupt sprechen? Ich spreche am Anfang immer so in Rätseln, so rund um das Gadget. Wir sprechen heute über das Thema E-Scooter. Und das Thema E-Scooter, das existiert ja schon seit Jahren. Also das mittlerweile geht man ja schon wieder weg von dem ganzen Kram und diese ganzen Leihgeräte, die in den Städten rumstehen, die sorgen ja teilweise auch für Schmerzen bei einigen Passanten und anderen Leuten, die sich darüber aufregen, wenn die Dinger am Wegesrand rumliegen. Aber ich möchte jetzt nicht über Leihscooter sprechen, sondern ich möchte jetzt über Geräte sprechen, die man sich selbst kaufen kann, die man jetzt auch nicht vielleicht unbedingt in der Stadt nutzt, sondern vielleicht auch auf ganz anderen Wegen. Und da sind wir bei dem Hauptthema, warum ich jetzt erst über das Thema E-Scooter spreche. Wo das Thema aufgekommen ist, da habe ich mich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Allerdings muss ich dazu sagen, da habe ich zwei Geräte mal getestet und jetzt auch nicht so intensiv, muss ich zugeben. Aber ich habe dann damals sehr schnell gemerkt, dass die Stabilität der Geräte und die Fahreigenschaften der Geräte jetzt nicht dementsprechend, wo ich mich mit committen kann. Das bedeutet, das Fahrgefühl war sehr instabil, die Räder waren mir so klein, das war alles so mickerig. Also ich hatte das Gefühl, auf einer gebogenen Büroklammer zu fahren. Also das war alles so ein bisschen nach dem Motto, ja, gleich lege ich mich lang, weil das Rad irgendwo hängen bleibt. Das waren dann zum größten Teil zur damaligen Zeit auch Vollgummireifen, die waren sehr klein, das war alles so mickerig. Fairerweise muss ich dazu sagen, zur damaligen Zeit gab es auch schon Konkurrenzprodukte, die einen Gegentrend ausgelöst haben. Da waren die Reifen größer, da war die Belastbarkeit größer, da war die Bremsanlage besser. Bloß diese Geräte haben zur damaligen Zeit, vor 2-3 Jahren, auch gut und gerne zwischen 1500 und 2000 Euro gekostet. Und hier sind wir wieder beim großen Thema. Die Technologie muss irgendwann mal runtertropfen, von ganz oben in den mittleren, vielleicht sogar in den unteren Bereich, dass sie auch für die breite Masse erschwinglich ist. Wie gesagt, 2000 Euro war ich nicht bereit, für einen E-Scooter auszugeben, der damals wohlbemerkt auch schon interessant war, aufgrund der Belastbarkeit, aufgrund der Fahreigenschaften. Nur das war jetzt nicht ein Investment, was ich investieren wollte. Das musste nicht unbedingt sein. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen ein neues Produkt gesehen, was schon des Öfteren mir von verschiedenen Publikationen so unter die Nase gerieben worden ist. Ja, Preis-Leistungssieger, Testsieger und so weiter und so fort. Und die Marke kannte ich gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Marke ist auch relativ neu mit der ganzen Produktreihe. Und ja, immer wieder wurde mir das Ding unter die Nase gerieben. Naja, und dann begab es sich, dass mich eine befreundete Werbeagentur angeschrieben hat. Ja, wir sind jetzt für die Firma Navi zuständig und verteilen die Testgeräte. Da habe ich gesagt, gut, dann schick doch mal ein Testgerät rüber. Ich schaue mir das an. Wohlbemerkt mit Skepsis. Obwohl, wie gesagt, die positiven Berichte mich schon irgendwie so ein bisschen getriggert haben, ganz ehrlich. Und hätte ich die auch vorher nicht gelesen, hätte ich mir wahrscheinlich auch dieses Muster nicht kommen lassen. Also ich habe da auch schon auf die Kollegen gehört, weil aufgrund des günstigen Preises ist man ja so ein bisschen voreingenommen. So, jetzt kommen wir mal zu den Eigenschaften von dem E-Scooter. Die habe ich mir extra hier auch notiert, weil die sind relativ komplex, da möchte man ja auch nichts vergessen. Der Hersteller bewirbt es mit der Überschrift, dass es der SUV-E-Scooter ist oder das SUV-Gerät unter den E-Scootern. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu VanMoof haben sie hier den Mund nicht zu voll genommen. Ich habe das Ding jetzt intensiv getestet, habe jetzt schon 24 Kilometer auf dem Tacho kann die Aussage doch unterstreichen, positiv unterstreichen, dass ich sagen kann, ja, das stimmt. Fangen wir erstmal mit dem Gewicht an. Wir haben 24,6 Kilo. Das ist durchaus in dem Bereich, wo das Gerät unterwegs ist oder der E-Scooter unterwegs ist, durchaus normal und branchenüblich. Wir haben hier ja auch einen Akku verbaut, der auch eine gewisse Leistung hat. Und wir haben hier einen 1000 Watt Motor verbaut. Das ist in der Klasse auch nicht üblich. Das ist schon in der oberen Liga. 1000 Watt ist durchaus schon Branchenprimus, sage ich jetzt mal. Und wir haben eine Möglichkeit, Steigungen von bis zu 24% zu bezwingen. Das ist auch wirklich, ich würde jetzt sagen, fast schon outstanding. Ich kenne keinen Roller, der das in diesem Preisbereich realisieren kann. Wir haben eine Reichweite von 65 Kilometer. Je nachdem, wie viele Steigungen da eingebaut sind, denke ich, wird man vielleicht nicht ganz auf diese 65 Kilometer kommen. Das kann ich jetzt natürlich nicht ganz sagen, weil ich diese Kilometeranzahl noch gar nicht erreicht habe. Aber ich glaube, dass die jetzt nicht ganz so zu erreichen sind. Also realistisch denke ich so zwischen 55 und 60 Kilometer. Das ist so meine Meinung. Aber darüber werde ich eventuell nochmal berichten, wenn ich die Reichweite dann auch ausgeschöpft habe oder nicht ausgeschöpft habe, je nachdem. Da könnte ich nochmal einen Nachtrag liefern. Wir haben eine Trommelbremse vorne. Gut, Trommelbremsen sind weitaus verbreitet. Wir haben aber eine Scheibenbremse hinten. Die ist mit einem ABS ausgestattet. Das ist nicht branchenüblich. Das ist schon wieder in dem Bereich der High-End-Roller zu sehen, das Ganze. Wir haben, und jetzt kommen wir zum Bereich der großen Fahrstabilität, wo sich das Gerät wirklich zu den vielen etablierten Rollern abhebt. Wir haben einen 80 mm breiten Offroad-Reifen, vorne sowie hinten, der schlauchlos ist, aber mit Luft zu befüllen ist. Also kein Vollgummireifen, sondern schon einen Reifen, den man mit Luft befüllen kann, der dann auch für eine gewisse Fahrergonomie sorgt oder einen gewissen Fahrkomfort, und das Ganze befindet sich auf 10,5 Zoll. 80 mm Breite, das ist auch schon gegenüber den Marktbegleitern wirklich nochmal stark hervorzuheben, und das ist nach meiner Meinung auch der Punkt, wo sich das Gerät stark abhebt. Da hat man ein sicheres Fahrgefühl, oder ich habe zumindest ein sicheres Fahrgefühl. Der nächste Punkt ist die gute Bodenfreiheit. Hier haben wir 85 mm Bodenfreiheit, Trittbrett gemessen. Und man muss bedenken, im Trittbrett sitzt ja auch der Akku, und da sollte man schon auch eine gewisse Bodenfreiheit haben, dass man sich nicht irgendwie oder irgendwo den Akku beschädigt. Das könnte natürlich fatale Folgen haben. Der nächste Punkt, der ist sehr angenehm. Wir haben 205 mm breites Trittbrett. Wenn man jetzt nicht so ganz große Latschen hat, so ganz große Füße hat, dann kann man eventuell seine Füße sogar nebeneinander stellen. Das klappt bei mir nicht so ganz, je nachdem, was ich für Schuhwerk trage, kann ich eventuell sogar meine Füße nebeneinander stellen. Der nächste Punkt, der mich extrem beeindruckt hat: wir haben ein 4-Zoll-Display. Das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, dass das 4-Zoll-Display 4 Zoll groß ist, sondern dass es extrem wenig Reflexionen zulässt. Also auch bei direkter Sonneneinstrahlung kann ich alles sehr gut erkennen. Das bin ich so gar nicht gewohnt. Also das hat mich schon positiv überrascht, und man hat alle wichtigen Informationen im Überblick: Geschwindigkeit, Akkustand, Blinkeraktivierung, Lichtaktivierung. Das hat man alles sehr, sehr simpel dargestellt und auch sehr, sehr gut erkennbar. Also alles sehr groß, sehr gut erkennbar, sehr gut ablesbar. Also man muss jetzt nicht lange auf das Display schauen, um seine Statusinformationen erkennen zu können. Das ist ja auch wichtig. Ich will jetzt ja nicht ein paar Sekunden auf das Display gucken. Ratzfatz bin ich irgendwo gegengefahren, so ungefähr. Also sehr schönes Display, und man muss auch positiverweise dem ganzen Gerät anerkennen, dass man es auch ohne App gebrauchen kann. Also man muss sich jetzt nicht registrieren, man muss die App nicht installieren. Man kann das Gerät auch standalone ohne App benutzen. Das finde ich immer sehr gut, wenn ein Produkt auch funktionsfähig ist ohne App. Ganz großer Pluspunkt, weil es gibt gewisse Altersgruppen, naja gut, die sind dann vielleicht nicht mehr mit dem E-Scooter unterwegs, die vielleicht keine App benutzen wollen oder kein Smartphone benutzen. Vielleicht sollte dann diese Altersgruppe auch nicht mehr mit einem E-Scooter unterwegs sein. Okay, da schließt sich jetzt meine Argumentation eigentlich ein bisschen aus. Okay, gut. Wir haben LED-Blinker rechts und links. Die kann ich ganz einfach auch aktivieren über einen Schalter. Es gibt dann auch ein akustisches Signal, wenn der Blinker aktiv ist, und es wird auch nochmal visuell im Display angezeigt, obwohl man sieht es ja sowieso, wenn im Griff sozusagen der Blinker aktiv ist. sehr schön gemacht. Der Blinker ist auch gegen Stürze gesichert. Die haben das also sehr schön in den Griff mit eingearbeitet. Sollte der Roller jetzt auf den Blinker fallen, wird der Blinker nicht beschädigt sein. Also das ist auch sehr gut durchdacht. Das ist also ein sturzsicherer Blinker. Also man hat ja auch sehr schöne Detaillösungen verbaut. Wie gesagt, Blinker funktioniert gut. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, das Ding hat keine Warnblinkanlage, hätte man eigentlich auch einbauen können. Ich denke, man hätte auch die Blinker gleichzeitig aktivieren können, also gleichzeitig blinken. Aber gut, die Sinnhaftigkeit einer Warnblinkanlage am E-Scooter ist jetzt natürlich auch fraglich. Dann haben wir eine Lichtanlage, eine LED-Lichtanlage, die man auch dementsprechend einschalten kann. Man hat die Möglichkeit, auch das Vorderlicht von der Neigung etwas einzustellen, damit man halt die optimale Ausleuchtung hat. Sie bewegt sich natürlich mit der Lenkbewegung, weil die Vorderlichtanlage ist dementsprechend an der Lenkstange verbaut. Wir können auch einen Autosensor aktivieren. Diese Möglichkeit hat man aber allerdings nur, wenn man das über die App aktiviert. Dieser Autosensor erkennt halt, okay, es ist etwas dunkel, wir schalten mal das Licht ein. Genauso haben wir auch die Möglichkeit, über die App eine Rückgewinnung zu aktivieren. Also alle Bremsvorgänge werden dann rekuperiert. Kennen wir ja aus Elektrofahrzeugen. Das hat man hier auch. Allerdings ist dieses Feature auch nur über die App zu aktivieren. Genauso wie ich das Gerät dann halt auch verriegeln oder entriegeln kann über die App. Ergibt ja auch Sinn, weil es macht ja wenig Sinn, wenn ich am Gerät selbst das Gerät entriegeln kann. Kann ich ja den Schlüssel am Schloss auch gleich stecken lassen. Also ergibt dieses Feature natürlich in der App exklusiv natürlich auch Sinn. Des Weiteren haben wir eine IPX5-Zertifizierung für die Wasserfestigkeit oder für die Wasserabweisbarkeit. Funktioniert auch gut. Mehr oder weniger gehe ich davon aus, dass es gut funktioniert. Ich habe es bisher nicht im Regen getestet, muss ich dazu sagen. Das sind so die Kernfunktionen. Dann hat das Gerät noch eine Funktion, was jetzt nicht so weit etabliert ist. Nach meiner Meinung ist es der einzige E-Scooter, der das hat. Das Gerät ist zweifach faltbar. Bedeutet, ich habe jetzt nicht nur die Möglichkeit, die Lenkerstange umzukippen und sie einrasten zu lassen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, den Lenker an sich umzudrehen und in die gleiche Richtung zu drehen, wie die Lenkstange an sich steht. Das soll nach eigenen Aussagen 66% Platzersparnis bieten im Vergleich zu einfach klappbaren Modellen. Ob das jetzt wirklich 66% sind, keine Ahnung, habe ich nicht ermittelt. Es ist natürlich sehr praktisch, wenn man das Gerät transportieren möchte oder vielleicht sogar ins Auto packen möchte, um etwas mobiler zu sein. Bietet sich natürlich auch an, das Gerät im Auto zu transportieren, wenn man jetzt irgendwo vor der Stadt auf irgendeinem Parkplatz steht, wo man vielleicht einen Parkplatz bekommen hat und jetzt keinen Parkplatz in der Innenstadt hat, dann packt man einfach seinen Roller aus und fährt die letzten paar Meter in die Innenstadt mit einem Roller. Das ist jetzt zum Beispiel auch meine Idee, die ich habe, um das Gerät einzusetzen. Gut, des Weiteren hat das Gerät natürlich eine Straßenzulassung und es ist versicherungspflichtig, das muss man dazu sagen, aber die Versicherung ist relativ günstig. Die liegt, glaube ich, je nach Anbieter so um die 30, 32 Euro Jahresgebühr oder Jahresversicherungsschutz. Ja, sollte man sowieso machen. Man sollte nur mit Rollern oder mit E-Scootern am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie auch eine Straßenzulassung haben. Alles andere ist nach meiner Meinung auch nicht erlaubt, sei denn man bewegt diese Geräte auf einem privaten Grundstück. Da braucht man natürlich keinen Versicherungsschutz. Wie gesagt, Privatgrundstück. So, das sind so die Eckdaten zum Roller. Extrem wertig verarbeitet, finde ich. Wir haben hier ein massives Gerät. Wir haben hier eine Pulverbeschichtung der ganzen Metallteile. Das Schutzblech auf der Rückseite ist auch sehr massiv bei vielen Rollern, die ich so gesehen habe. Das ist alles so ein bisschen klapperig. Also alles macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Besonders die Bremsanlage ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, alles in allem ein sehr rundes Produkt zu einem Preis von 749 Euro, wo man vor ein paar Jahren das alles nicht zu diesem Preis bekommen hätte. Das sind schon Produkte oder das sind schon Features und Merkmale, die ganz, ganz, ganz früher nur bei ganz, ganz teuren E-Scootern zu haben waren. Tjo, das dazu. Schönes Gerät, muss ich sagen. Gibt es noch Fragen, Thomas? Gut. Hast du da noch Fragen zu dem Produkt?
Zu dem Produkt? Nein, habe ich jetzt nicht. Ich bin allerdings auch nicht im Markt für so ein Ding.
Okay.
Ich habe ja vor Jahren, als das Ganze so frisch aufkam, hatte ich ja mal mit der Idee gespielt, mir so ein Ding zu holen. Gerade um, weil dann auch der Parkplatz ein bisschen weiter weg war bis zur Arbeitsstelle, wo man dann überlegt hat, ja, anstatt halt die 10 Minuten zu laufen, fährst halt mit so einem Scooter, ja, wobei 10 Minuten sind jetzt auch nicht die Welt. Aber dann habe ich noch, musste wieder im Auto dabei haben. Bei schlechtem Wetter nutze das Ding dann auch nicht, ja, unbedingt, ja, dann guckst du wieder außer in Spielerei, weil wie gesagt, die 10 Minuten kannst du auch gut zu Fuß noch gehen, ja. Und hab's dann verworfen und seitdem mich auch nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Aber wie gesagt, es klingt gut, was er eben, oder das, der, den du eben vorgestellt hast, klingt soweit ganz gut. Wenn ich im Markt wäre, warum nicht? Es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Spielzeug.
Das ist mehr als ein Spielzeug.
Von daher, ja, warum nicht? Also wenn man den Bedarf daran hat und den auch entsprechend nutzen kann, weil wie bei anderen Sachen auch schon, ja. Also wie gesagt, es ist zwar nice und wie gesagt, es hat mich schon mal gejuckt, so ein Ding, aber nur zum, in Anführungszeichen, Spielen oder macht ja keinen Sinn.
Für mich ersetzt es jetzt das E-Bike, was ich ja immer noch nicht habe. Ich habe ja schon vor Jahren mit den Gedanken gespielt, mir ein E-Bike anzuschaffen. Nur das E-Bike, was mir gefällt, ist so ein bisschen preisintensiv und ich bin ja dann auch nicht so bereit, Kompromisse einzugehen. Und deswegen habe ich das Thema E-Bike erstmal von meiner Wunschliste gestrichen und das kompensiert das ein wenig, so die kurzen Wege mal zum Rewe bei uns zu fahren oder mal Brötchen holen oder so, ist das Ding wirklich gut geeignet und es gibt mir auch persönlich ein sicheres Fahrgefühl, was ich bei den ganzen anderen E-Scootern, die ich halt vor Jahren getestet habe, nicht hatte. Diese kleinen Vollgummireifen, diese schmalen Trittbretter und das war alles so mickerig und ja, gut, ich bin ja jetzt auch keine Person, die jetzt unbedingt an Magersucht leidet, von daher wiege ich auch ein bisschen was und da muss man auch ein bisschen spezielles Gerät haben, in Anführungsstrichen, wo man sich auch vernünftig fortbewegen kann. Übrigens, die maximale Belastung ist 120 Kilo. Da bin ich Gott sei Dank weit drunter, aber trotzdem ist es bis 120 Kilo belastbar. Das können auch nicht alle Roller abbilden, also von daher hat man ja auch schon ein stabiles Gerät. Also Fahreigenschaften, die sind für mich das A und O bei so einem Produkt. Weil wenn man sich auf sowas unsicher fühlt, man fährt ja immerhin in der Maximalgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer und das ist schon nicht wenig, auf so einem kleinen Trittbrett mit 20 Stundenkilometer über den Fahrradweg zu fahren. Das ist schon nicht wenig. Das unterschätzt man. Ja.
Die Frage ist, ja okay, wie ist denn das eigentlich geregelt?
Wie meinst du?
Mit dem darfst du auf dem Fahrradweg fahren, aber auch nur auf dem, also wie gesagt, auf dem ausgewiesenen Fahrradweg.
Ansonsten. So viel wie ich weiß, auf dem ausgewiesenen Fahrradweg, ja.
Ja, okay.
Und dadurch, dass du ja ein Nummernschild hast, also ein Versicherungsschild, denke ich, darfst du natürlich auch auf der normalen Straße fahren damit.
Ja, okay. Du hast ja auch ohne Nummernschild, weil
Fahrräder kannst ja auch auf der Straße mitfahren. Ja, ja, klar, logischerweise. Die haben ja auch kein Nummernschild. Obwohl ich Befürworter bin, dass die Fahrräder ein Nummernschild bekommen. Das hat aber andere Gründe.
Und welche?
Damit man die Leute, die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln halten, erfassbar hat. Da gibt es ja einige, die das so ein bisschen für sich positiv auslegen, das ganze Fahrradfahren.
Ja, dass du zur Not bei einem gravierenden Verkehrsverstoß und du vielleicht die Nummer noch hast, darüber den
zum Beispiel.
Zumindest mal den Halter kriegst.
Genau.
Nicht unbedingt den Fahrer, aber den Halter.
Zum Beispiel.
Das ist ja auch immer das Problem mit der Halterhaftbarkeit bei Verkehrsverstößen.
Und
gibt's ja in Deutschland auch nicht. Vielleicht
könnte man das ja erstmal auf einem ganz kleinen Weg einführen. Alle Betriebe, die ihre Fahrräder kommerziell nutzen, speziell Fahrradkuriere, Lieferdienste, dass die erstmal versicherungspflichtig werden oder zumindest eine Kennzeichnungspflicht haben müssen. Weil ich beobachte ganz stark bei uns in der Stadt, in Göttingen, dass Fahrradkuriere wirklich teilweise sehr ambitioniert ihre Fahrzeuge
überall oder Fahrräder bewegen. Überall da, wo Zeitdruck herrscht, hast du natürlich das Problem. Das ist ja dann wie gesagt, ja, egal ob jetzt Fahrradfahrer, Lieferunternehmen, mhm, Taxifahrer, ist scheißegal, überall da, wo Zeitdruck ist, hast du halt die Problematik, dass Verkehrsregeln
aber bei
gerne mal großzügig ausgelegt werden.
Bei Fahrradkurieren stelle ich es persönlich sehr stark fest. Da spielen dann Treppen, Hindernisse, hoch, runter, alles keine Rolle. Die fahren dir dann, die kommen dir dann auf einer Treppe entgegen. So schnell kannst du gar nicht ausweichen, wie die dir die Treppe runterkommen. Das ist jetzt mir schon sehr oft passiert.
Dass du mit jemandem zusammengestoßen bist?
Nee, dass ich dann, okay, noch dann ausweichen konnte.
Ja, ja, genug.
Aber stell dir jetzt mal vor, da kommt eine 80-jährige Oma die Treppe da hochgelaufen und weiß gar nicht, was hier so schnell passiert, wenn da jetzt ein Fahrradfahrer
ja, runterkommt. Ja, nee, klar, das ist auf jeden Fall. Also wie gesagt, alle, das in Kauf zu nehmen, andere Verkehrsteilnehmer zu verletzen, ist immer scheiße. Ja,
ja. Das sieht ja alles so lockerlässig aus, aber man muss ja auch mal bedenken, dass man mit so einer Art von Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.
Ja.
So ist das. Deswegen genau, bin ich
aber
dafür.
Wie gesagt, das trifft ja nicht nur Radfahrer. Das betrifft ja jeden Verkehrsteilnehmer. Egal, mit,
ja,
welchem Fahrzeug er unterwegs ist. Ja.
Ja. Bloß bei uns ist es halt in Göttingen sehr stark der Fall, dass diese Fahrradraudis in Anführungsstrichen verstärkt auftreten. Wir haben ganz, 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 ganz viele Studenten in Göttingen. Wir haben ganz, 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 ganz viele Fahrradfahrer. Und wir haben auch ganz starke.
Ja, da mag vielleicht dann der Prozentsatz ein bisschen höher sein, aber ja, er wird nicht so viel gravierend höher sein als im Bundesdurchschnitt.
Naja, wir haben
weil
extra.
Du, wie gesagt, du hast geballt die Fahrradfahrer, ja, aber.
Wir haben extra Polizeieinheit, die den ganzen Tag unterwegs ist, Fahrradfahrer kontrolliert und speziell auch die Fahrzeuge oder die Fahrräder kontrolliert auf Verkehrssicherheit. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 12 Polizisten.
Was sich ja lohnt bei der Menge an Fahrradfahrer, okay, ja, klar.
Es lohnt sich finanziell natürlich, aber auch für die Sicherheit, ne? Und es gibt da so ein Fahrrad-Highway, sage ich jetzt mal, in Göttingen, der direkt zur Universität führt. Das ist die Robert-Koch-Straße. Und da stehen dann schon täglich die Polizisten und ziehen dann vom Fahrradweg die Fahrradfahrer raus. Was ja auch.
Ich würde mir wünschen, okay, dass sie die entsprechenden Kontrollen auch mal vor Schulen und Kindergärten durchführen. Also in der Häufigkeit.
Du meinst aber denn auf Fahrzeuge bezogen und nicht auf Fahrräder bezogen?
Generell auf den Verkehr, ja, ja,
klar. Ja, ja.
Da gibt's ja auch Radfahrer, die zu schnell unterwegs sind. Also, aber da generell, weil was ich ja hier bei mir immer mitkriege am Kindergarten ist, dass gerade die Eltern generell, also mehr als, ich sag jetzt nicht 90%, aber mehr als die Hälfte zu schnell fährt. Und das ist auch so ein Ding, weil, wie gesagt, selbst tun sie es, würde es ein anderer tun und ihr Kind gefährden, wäre die Schreierei groß. Aber selbst ja, machen sie es. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, hier, stellt da einen stationären Blitzer hin und die Frage hat sich erledigt. Mhm. Weil da steht dann auch regelmäßig mal ein Blitzer, so einmal im Monat. Mhm. Das spricht sich dann relativ schnell in den WhatsApp-Gruppen rum. Ja,
wird
dann
ja,
entsprechend gefahren.
Ja.
Aber das ist ja nur der eine Tag. Da gehört stationären Blitzer hin. Das ist eine gefährdete Stelle. Da sind, mhm, vor allem ist es ein Kindergarten, da sind junge Kinder unterwegs. Also wirklich kleine. Also da sind ja auch keine, wie gesagt, da, klar kannst du denen den Verkehr erklären, aber wie gesagt, die sind ja auch noch im Alter des Kindergarten. Da gehört ein stationärer Blitzer hin. Peng.
Mhm.
Ende Gelände. Und der muss auch funktionieren. Nicht ja, nur eine Attrappe oder so hinstellen.
Bei uns in der Gegend werden sehr viele Attrappen aufgestellt, ja, muss man dazu sagen.
Ja. Und ja, Abzockerei. Nee, Freunde, das ist ein gefährdeter Bereich.
Ja.
Beziehungsweise da sind halt Kleinkinder unterwegs, mhm, ja. Und das ist ja nicht nur das Kleinkind. Da kann ja auch ein Elternteil dabei sein, der das Kind begleitet. Da sind 30 an der Stelle, ja. Und wie gesagt, da gehört 30 gefahren und jeden Morgen, ja, wenn ich da vorbeifahre auf dem Weg zur Autobahn, muss ich da ja vorbei. Ich bin einer der wenigen, der morgens da wirklich 30 ja, fährt. Und das, ich verstehe es halt nicht. Wie gesagt, also, ich habe ja noch nicht mal ein Kind da.
Nee.
Wenn da meine Kinder wären, warum? Nee, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Warum muss man da schneller fahren?
Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Da sollte man natürlich auch stark kontrollieren. Obwohl, man muss fairerweise auch dazu sagen, es gibt Bereiche, wo geblitzt wird, wo es auch teilweise
ja,
an Abzocke grenzt oder wo man auch sagen kann, das ist Abzocke. Ja, das muss
ja,
man dazu sagen.
Ja, wie gesagt, da kann man auch drüber diskutieren. Aber klar gibt es Stellen, wo es einem nicht so ersichtlich ist, warum. Ja, klar. Und da kann man dann wieder diskutieren, inwieweit ist es notwendig. Aber ich würde sagen, das sind die wenigsten Stellen im Vergleich zu den Stellen, wo es halt steht. Und auch wenn wir, wie gesagt, gibt es ja viele Stellen, ja, wo generell zu schnell gefahren wird. Und vor allem, wenn man hört, ja, gerade außerorts, ja, bis zu 20 Kilometer und bla bla bla. Freunde, ja, 120 oder 100 ist ein Unterschied, ja. Und aber mein Gott, da brauchen wir ja, jetzt.
Das Fass müssen wir jetzt nicht auch noch aufmachen.
Wie gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber gerade an so Gefahrenpunkten. Mhm. Kindergärten, Schulen, wie gesagt. Und wenn da 30 ist, dann sollte man, gerade als Eltern, sollte man da ja das Verständnis dafür haben, da dann auch 30 zu fahren.
Ja. Solange die Kollegen dann ihre Fahrzeuge nicht, also die Blitzerkollegen nicht ihre Fahrzeuge ungefragt auf Privatgrundstücke parken, um sich dann zu verstecken, ist das alles okay. Das ist nämlich mir passiert. Da hat ein Blitzerkollege sich bei mir auf das Carport, auf den Carportplatz gestellt und nicht nachgefragt. Ja, okay.
Das ist natürlich auch so ein Ding, weil das ist, grenzt natürlich dann auch schon wieder
das
an,
ist,
wo ich dann auch sage, Freunde, bei aller Liebe und allem Verständnis, dass man da jetzt eine Verkehrskontrolle durchführt, beziehungsweise eine Geschwindigkeitskontrolle durchführt, das sollte natürlich auch nicht sein. Ja.
Ja, ich meine, hätte er gefragt, hätte ich ihn das wahrscheinlich erlaubt. Wahrscheinlich, muss ich dazu sagen, weil warum soll ich denn seine Einnahmequelle noch unterstützen, ohne an dieser Einnahmequelle zu partizipieren? Ich hätte ihm das dann vermietet oder dem Landkreis hätte ich das vermietet, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn das Fahrzeug versteckt dort steht, dass er ja, natürlich klar, mehr einnimmt, als wenn es plakativ dort am Straßenrand steht. Den habe ich aber sehr schnell, ganz freundlich, aber bestimmend vor meinem Grundstück verwiesen. Sowas
ja,
geht gar
ohne
nicht.
Zu fragen, sorry, das geht nicht.
Nee, ist ein Privatgrundstück. Auch wenn jetzt da
ja,
vom
ja,
Carport kein
nicht.
Zaun ist oder so, hat das
da
gar nichts zu tun.
Da ist ja auch keine Gefahr im Verzug, ja, und nix.
Ja, nein, da, er hat ja keine nee, Befugnis. Er kommt vom Landkreis ja. Und auch nicht von der Polizei, etc.
Ist ja, ein, deswegen, ja. Da hat, nee, nee. Das ist ein Unding, ja.
Nee. So nicht. Okay, so das Thema zum ja, so viel zum Thema Blitzer.
Ja.
Ja, gut. Dann lass uns den Podcast für heute beenden, würde ich sagen. Wir sind knapp vor den 2 Stunden.
Genau.
Damit wir nicht die 2-Stunden-Marke sprengen und unsere Sendezeit beim Radio Düsseldorf nicht sprengen, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
Genau. Bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.